Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Say hello.
Ja, bringen wir jetzt wahrscheinlich die nächsten Episoden ein paar Mal das Ding.
To the little mic, ja.
Wobei, ich habe auch schon ein neues Sample gefunden, genau dafür.
Der Tony Montana und der Manny Rivera der deutsch-kubanischen Filmpodcasts sind wieder am Start. Mhm. Die Bewegtbild-Banausen, wie wir landesweit heißen.
Ja.
Und über die Landesgrenzen hinaus auch.
Das stimmt. Hallo Deutsch, hallo Österreich. Ja. Und hallo Schweiz.
Ja.
Und
was auch an die.
Sonst noch?
Oh, da gibt's einiges, wenn du jetzt alle Länder aufzählen willst.
Ich wollte mich jetzt mal auf die Deutschsprachigen beschränken.
Eben.
Weil bei allen anderen frage ich mich eh, was die machen.
Ja, dann sind wir gut am Start. Aber da sind auch so ein, zwei Stimmen aus Ländern, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Insofern könnte auch Urlaub gewesen sein, weiß man nicht.
Ja, oder, muss ja fast.
Wieso? Können auch Auswanderer sein, die da ihre, die eine Currywurstbude irgendwie auf in Madagaskar aufgemacht haben. Und uns von da aus hören. Das, die Möglichkeit gibt's ja auch noch.
Ja, dann erst recht liebe Grüße an die.
Apropos Auswanderer.
Freut uns, schon, ja, dass ihr zuhört.
Wenn wir schon mit Tony Montana einsteigen, dann nennen wir auch die anderen Auswanderer, die zuhören.
Ach so, ja.
Ja.
Cockroaches.
Wollt ihr auch vom Tellerwäscher zum Millionär? Dann guckt euch Scarface an, so wie das.
Da sind wir wieder. The German Dream und so.
The German Dream. Ja.
Gott.
Und wer noch ziemlich Aufsteiger sind, sind auf jeden Fall Leute, die uns supporten.
Das sind die größten Aufsteiger. Das sind
die größten Aufsteiger und Supporterschaft.
Ja. Begrüßen wir erstmal die, die neu dazugekommen sind.
Ja, herzlich willkommen. Aber ich möchte mal ein paar Supporter hervorheben, die wir hier nicht so namentlich genannt haben oft. Aber mir ist aufgefallen, eine sehr treue Gemeinde, ein sehr feiner und kleiner Kreis, sind die Leute, die Tabelleneinsicht gemietet haben bei uns. Das ist natürlich das kleinste Paket, die sich sagen, ach komm, die 3 Euro für die Banausen, die haben wir immer irgendwie über. Mhm. Das kriegen wir hin. Und da wollte ich auch mal einen schönen Gruß bestellen, weil da sind Leute bei, die wir sonst hier nicht nennen, weil die eben nicht auf Losen draufstehen und keine Auftragssupporter sind. Insofern würde ich diesen kleinen, erlesenen Kreis mal grüßen und den Anfang dieser Episode nutzen und ein Hallo rausschicken an Sarah, an Christoph, an Alex, an den Mischwaldjogger, an unser Kumpel Tom, an Norbert und an Jonas. Das sind nämlich die eine Kollegin und die Kollegen, die uns da monatlich auch 3 Euro rüberschmeißen und dafür die komplette Tabelle einsehen können.
Ja!
Yeah! Yes!
Großartig.
Ihr seid mega. Vielen Dank.
Ja, liebste Grüße.
Und auch, wie gesagt, sehr treu. Also keiner von denen bisher 2 Monate dabei und dann wieder raus. Und
ja, aber stimmt. Die fallen namentlich natürlich immer so ein bisschen unter den Tisch, weil die halt keine Lose beisteuern und deswegen der Name nicht so oft fällt.
Eben, ja. Die kommentieren dann auch nicht die monatlichen Beiträge, wo wir dann irgendwie nach Filmen aufrufen. Deswegen müssen die auch mal genannt werden, dass ihr seid hier... ihr seid das Fundament.
Kommentieren dürften sie ja trotzdem, oder? Das, die Möglichkeit haben sie ja.
Ja, aber was sollen die? Also,
ja, können halt einfach Stunk machen.
Können die kommentieren? Wenn die ich weiß nicht. Ja? Ja, doch.
Ach so, eigentlich. Obwohl. Doch, weil die Posts, wo du aufrufst.
Das sind Bilder.
Die sind öffentlich.
Ja, stimmt.
Das ist ja kein, also öffentlich für unsere Patreon.
Ja. Hallo. Ich wollte mich auch mal melden. Ich kann in die Tabelle reingucken. Was sollen die denn da kommentieren? Also ja, theoretisch könnten die schon.
Ah machen. Ja, jetzt, mein Gott. Also das hat frage ich mich auf Social Media andauernd. Warum kommentieren die da überhaupt was? Und das hält trotzdem kaum jemanden auf.
Ja, unsere Supporter sind halt nicht so eine Selbstdarsteller, die sich da ständig in den Vordergrund drücken müssen. Mhm. Aber ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren und grüßen. Also so ist es nicht. Ihr seid auch herzlich willkommen in der in dem dummen Gequatsche.
Ja, eben.
Bei Patreon und bei Steady.
This guy knows his stuff.
Ja,
läuft.
Also auch mega. Mega, die Mädels und Jungs da.
Ja.
Ja, und je reicher ihr seid, desto mehr Pakete haben wir dann auch andererseits anzubieten, wo dann die anderen Damen und Herren drin sind. Weil wir haben noch ein Lospaket, wo ihr uns dann Lose reinschmeißen könnt, wo ihr dann monatlich 2 ziehen, wenn wir schon mal dabei sind.
Da ist vor allem in den letzten Monaten ja wirklich viel passiert.
Da ist viel passiert, ja.
Ja.
Und dann, wie Patreon jetzt anzeigt, was ich bisher noch nicht wusste, unser beliebtestes Paket ist tatsächlich das Paket mit den Sonderepisoden.
Das 10-Euro-Paket, ne?
Das 10-Euro-Paket. Ja. Da sind die meisten Leute drin.
Hm, habe ich auch gesehen, ja.
Und Lose und Tabelleneinsicht ist natürlich da inklusive. Und wenn ihr richtig feine Pinkel seid und mit Drogenhandel schon echt eine Menge Kohle gemacht habt, sodass euch 15 Euro im Monat überhaupt nicht wehtun für die Banausen, dann müsst ihr euch nicht auf den Lustdorf verlassen, kriegt Auftragsfilme und dürft trotzdem Lose reinschmeißen, habt Tabelleneinsicht und könnt die Episoden hören. Da habt ihr die volle Macht.
Ja. Ja. Und da sind es ja mittlerweile auch einige. Also auch stört einige. Uns nicht, wenn das noch mehr werden.
Nee, aber wir sind mittlerweile zweistellig.
Ja.
Und was die Auftragsfilme angeht, da sind tatsächlich 3, 4 sehr, sehr sporadische Damen und Herren unterwegs. Ansonsten hätten wir noch mehr Auftragsfilme am Start. Also
das ist auch das ein paar ist eben, jetzt sind wir ja gerade auch an dem Punkt, wo wir das gerade so hinkriegen immer mit. Also wir verteilen die Auftragsfilme so auf die Episoden, dass wir das über einen Monat verteilt bekommen.
Würde ich auch sagen. Wir sind, glaube ich, gerade so bei dem Level, dass wir in jeder Episode zumindest einen Auftragsfilm eben haben.
Ja, und wenn das jetzt viel mehr werden, dann müssen wir echt anfangen aufzuteilen.
Da müssen wir uns überlegen, ja.
Aber lasst euch nicht abschrecken.
Spin-off mit Classic Dave machen. Ja, nee, Lee wollte jetzt nicht damit.
Hört mal auf zu supporten.
Ich habe gerade überlegt, ob ich Supporter werde, aber naja, wollen wir die Jungs mal nicht nerven.
Ja, genau.
Ich steig mal wieder aus, dass ihr 15-Euro-Paket.
Nee, haut mal rein, alles gut.
Nee, so ist nicht. Wir finden ja für alles eine Lösung. Wir sind ja Freestyler vom Feinsten.
Wir finden für alles eine Lösung. Das ist doch für manche Leute bestimmt wieder eine Herausforderung.
So steht's auf unserer Visitenkarte.
Mhm.
Du bist auch so, wenn du eine Idee hast, dann bastelst du so drumherum und so weiter, bis diese Idee dann irgendwie umsetzbar ist.
Ja, im Idealfall logisch.
Ist ein Macher, Deli.
Und bis jetzt sind ja auch die Leute, die uns Projekte auftragen, so anständig, dass das nicht dauernd irgendwelche 7-Stunden-Filme sind. Wir haben sowieso gesagt, alles über 3 Stunden müssen wir irgendwie verhandeln.
Ja, 3 Stunden war die Grenze.
Weil sonst würden ja auch Serien gehen und so, aber das ist, glaube ich, da müssen wir echt ein anderes Paket für aufmachen.
Nee, und wahrscheinlich hätten wir das ein oder andere Mal, hätten wir vielleicht, weil einer meinte, ja, eine Miniseries, die hat nur 3 Folgen, aber wenn wir mit sowas anfangen, dann kommt der Nächste und sagt so, ja, ihr habt doch da schon für den und so und die hat nur 4 Folgen und dann sind wir mittendrin.
Ja.
Deswegen haben wir Film und Serien definitiv getrennt und bei Film, glaube ich, 3 Stunden, das ist schon auch sehr fair, also. Weil es gibt ja wirklich manche Filme, die gehen 9 Stunden oder so.
Ja, ja,
so eine, und wenn einer jetzt einen Witz machen will und will uns diesen Film da auftragen, das ist dann bescheuert. Da muss
ja, ist auch den anderen gegenüber ein bisschen uncool dann so. Deswegen, nee, also wir verbringen ja schon recht viel Zeit damit und wollen das ja möglichst fair aufteilen. Deswegen versuchen, also das hast du ja zum Glück auf dem Schirm, dass wir das auch immer so ein bisschen im Wechsel machen. Also dass wir jetzt nicht irgendwie 2 Folgen hintereinander einen Auftragsfilm vom gleichen Support haben.
Richtig. Und auch die Supporter, die ihre Auftragsfilme mal in die Support-Episoden, in den Support-Episoden rezensiert kriegen, da versuche ich definitiv auch einen fairen Wechsel hinzukriegen, so dass einer mal irgendwie alle 3 Monate in der Support-Episode ist, dann wieder in der regulären und nicht einer jetzt irgendwie 3 Monate hintereinander seine Rezension in der Support-Episode hört. Das wird alles von uns fein und gerecht aufgeteilt, wenn möglich.
Mhm. Klappt bisher ganz gut.
Klappt ganz gut und beschwert sich auch keiner. Also wir Shadow mal voraus, wir dürfen die Losfilme jetzt auch ein bisschen verteilen auf die Supporter-Episoden.
Mhm.
Das heißt, in Zukunft, ab nächsten Monat, kann auch sein, dass das ein oder andere Los meiner Supporter-Episode fällt. Aber wir werden natürlich darauf achten, dass das auch diejenigen sind, die auch die Episoden hören können.
Ja.
Das heißt, wenn ihr jetzt natürlich nur im Lospaket drin seid, dann werden wir schon darauf achten und ihr hört eure Rezension in der regulären Episode.
Das wäre voll mies irgendwie.
Das wäre Clickbait.
Ja, total.
Das wäre totales Clickbait. So, hier,
wenn du deine Rezension hören möchtest.
Genau, dann musst du noch 4 Euro rauflegen. Ja. Nein, das machen wir nicht.
Nee, das machen wir dann nächstes Jahr oder so.
Da werden wir, genau. Da werden wir drauf achten. Da zahlen wir dann, nächstes Jahr machen wir so pro Rezension, müssen die uns bezahlen.
Ja, eben, vielleicht sowas.
Ziehen wir.
Gucken wir mal.
Ziehen wir Atombomb aufs Lostopf und dann heißt es so Atombomb. Wenn du jetzt deine Rezension wirklich hören willst, dann musst du hier dieses 25-Euro-Paket buchen.
Mhm.
Da ist deine Rezension von dem Fliegenfilm Nummer 2 aus Indien drin.
Ja, ich glaube, würden wir ein paar Leute sehr schnell vergraulen.
Ja, das wäre schon eine miese Nummer.
Ja,
aber so ist das, wenn man Scarface gesehen hat. Da wird man schon mal größenwahnsinnig.
Ach so, ja?
Und hat komische, schizophrene Ideen.
Bringst du da auch ausreichend kriminelle Energie mit?
Spielst du jetzt wieder auf meine Gene an? Auf meine Herkunft?
Das überhaupt nicht.
Na?
Nee.
Ich fühle rassistische Tendenzen.
Also ich befürchte ja, wenn wir jetzt ehrlich sind, dass ich wahrscheinlich eine größere kriminelle Laufbahn hinter mir habe als du.
Du warst im Knast im Gegensatz zu mir.
Ach so.
Ja, also da geht's
Knast
ja schon los.
Knast war ich jetzt schon, Alter, übertreib.
Naja, sowas ähnliches halt.
Ja, okay.
Du hast sowas gemacht wie Paul Newman bei der Unbeugsame halt. Irgendwie da an den Straßen hast du da angekettet mit deinen Boys.
Ja, genau. So eine Chain Gang,
blauen,
Alter. Genau,
mit diesen blauen Onesies musstest du halt irgendwelche Strafarbeiten.
Ja, ja. Wir haben dann auch Blues gesungen.
Im Kollektiv. Stell ich mir das vor.
Ja, natürlich. Mit der Spitzhacke. Mhm.
Genauso stelle ich mir das vor. Und da war ich noch nicht.
Ja. Ja,
ist das eine Nacht?
Nein, also ich habe da keine Klischees in die Richtung.
Keine Klischees, gut.
Vorurteile irgendwelcher Art, was so die Herkunft angeht. Ey. Nee, also echt nicht. Deswegen frage ich ja, hättest du die kriminelle Energie überhaupt, um so einen Tony Montana zu machen? Selbst wenn es nur im Rahmen unseres Podcasts ist.
Das ist jetzt natürlich ein sehr großer Stil und ein großes Vorbild, was du genannt hast. Aber ich habe schon mal was Illegales getan in meinem Leben, ja.
Ja?
Ja.
So ein Kaugummi geklaut oder sowas?
Nee.
Okay.
Größer.
Größer. Was im Größeres groß, geklaut.
Im großen Stil.
Im großen Stil. Okay.
Nee, das war jetzt nicht auf geklaut bezogen. Das war schon darauf bezogen, dass es schon ein bisschen spektakulärer war als ein Kaugummi. Mhm.
Ja, ja, ja. The plot thickens.
Ich meine, ich habe ja hier schon erzählt, dass ich einmal ja besoffen in den Zoo einbrechen wollte. Selbst das, wenn das gelungen wäre, wäre das ja wahrscheinlich schon eine größere Aktion, als ein Kaugummi zu klauen. Breaking and entering in einem öffentlichen Raum?
Ja, ist zwar wahrscheinlich illegaler, als ein Kaugummi zu klauen. Ich finde aber, der entstandene Schaden ist lange nicht, also ist beim Kaugummi natürlich auch überschaubar, aber du hast ja de facto keinen Schaden, wenn du irgendwo, also oder habt ihr da was kaputt gemacht beim Versuch reinzukommen?
Nee, aber wenn wir reingekommen wären, hätte ich da natürlich einen Maki geklaut oder sowas.
Ach so.
Ja, logisch.
Hättest du dann gleich irgendwelche Tiere mitnehmen wollen?
Irgendein tropisches Tier hätte ich mir auf jeden Fall unter den Nagel gerissen. Was denkst du denn, dass ich da umsonst einbreche?
Mhm. Ach so.
Jetzt sieht schon anders aus.
Ja, dann. Klar, nee, dann ist was anderes.
Siehst du, ja.
Dann ist aber auch ganz schön assi.
Warum?
Also sei denn, du hättest da eine große Befreiungsaktion gestartet.
Wollte gerade sagen, ja, vielleicht führt der kleine Maki dann ein viel schöneres Leben als in diesem Käfig.
Naja, wenn du ihn
bei mir
zurück nach Hause bringst. Ach, bei dir? Ja, nee, vergiss es.
Hä? Das ist mein Hausaffe.
Mhm.
Bist du dagegen, dass man Affen zu Hause im Wohnzimmer
hat? Ja, das ist nicht cool.
Aber im Käfig ist cool.
Nee, natürlich auch nicht.
Viel mehr Raum als in seinem Käfig.
Das,
auf 90 ja, Quadratmeter.
Das ist wiederum
ich mal
gut,
prallen
ja,
auf, wie viel also. Ich habe.
Ja, sehen wir dann. Ja, Affe deine Blu-ray-Regale vernichtet.
Ja, dahin scheißt auf jeden Fall. Mhm. Kriegt der Marki ein bisschen Ärger, wenn er meine Blu-ray-Regale scheißt.
Siehst
das würde mir nicht gefallen.
Deswegen, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist.
Zum Glück sind wir nicht über den Zaun gekommen.
Ja, siehst du?
Oder ich hätte irgendwas klauen
alles
müssen.
Alles richtig gelaufen.
Ich hätte irgendwas klauen müssen, was eben nicht die Blu-ray-Regale hochklettern kann und nicht dahin scheißen. So.
Mhm. Einen also tropischen ich, Fisch oder sowas.
Ja, oder ein Alligator oder sowas.
Ja gut, dann mit dem hast du dann wahrscheinlich andere Probleme.
Mit dem hast du andere Probleme, ja. Aber die können nicht klettern, das weiß ich.
Ah ja?
Ja. Ich glaube es zu wissen, dass ein Alligator keinen Baum hochklettern kann.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Und bei
aber so
Rocket?
Ein bisschen springen können die ja schon auch, ne?
Ja.
Also aus dem Wasser zumindest so.
Ja. Es gibt auch...
Brauchst du so einen Wassergraben um dein Blu-ray-Regal und da kannst du dann da deinen Alligator drin halten.
Habe ich schon die Fun-Fact-Frage gestellt, was das einzige Säugetier auf der Welt ist, das nicht springen kann.
Ja, aber ich habe die Antwort natürlich schon wieder vergessen.
Hast vergessen?
Ja. Das ist ein Elefant wahrscheinlich.
Richtig.
Ja.
Der Elefant, der kann nicht springen.
Mhm.
Da haben wir mein Tier.
Okay. Das wird der immer Elefant größer.
Der Elefant würde die Nachbarn am wenigsten aufregen, weil er halt nicht springen kann. Deswegen.
Ach so, ja, ist ganz bestimmt. Der fällt auch sonst nicht groß auf.
Mhm. Nee, der fällt auch sonst nicht groß auf. Ich bin so ein Baby-Elefant. Ich würde natürlich so, nicht so einen großen Elefanten nehmen, sondern so einen kleinen, so einen süßen, so einen Dumbo.
Ja, und dann musst du in 5 Jahren musst du aber komplett umdenken.
Das stimmt, ja. Die wachsen auch. Das vergessen auch Leute gerne, die so kleine, süße Hunde kaufen und dann vergessen, dass die irgendwann mal auch groß werden.
Ja, oder es gab doch mal so eine Phase, wo die Leute irgendwie Bock hatten, sich so Zwergschweine zu Hause zu halten, weil irgendwie ein George Clooney das gemacht hat oder so. Und dann waren sie plötzlich überrascht, weil es natürlich viele Leute ausgenutzt haben, so ja, ja klar, ist ein Zwergschwein. Und dann ein Jahr später haben sie halt irgendwie so ein 60-Kilo-Schwein zu Hause und wundern sich.
Duh.
Ja.
Ja, Dinge wachsen.
Ja.
Ja.
So, haben wir das auch geklärt? Haustiere und Co.?
Haustiere und Co. haben wir geklärt. Los-Supporter und andere Supporter haben wir gegrüßt. Kleinen Werbeblock haben wir eingelegt und ich würde sagen...
Hast du denn was mit Tieren heute?
Lass mich kurz überlegen. Ja, mein zweites Projekt, da spielt ein Tier definitiv eine Rolle.
Okay.
Es war nicht ganz so exotisch, aber ist ein Tier.
Mhm.
Aber im ersten Projekt, da sind mir keine Tiere groß. Oh doch, Pferde spielen eine Rolle.
Okay.
Insofern haben wir hier auch Tiere. Hast du Tiere?
Mm-mm.
Gar nicht.
Höchstens eins im Titel, was aber kein Tier ist.
Reservoir Dogs war schon.
Mm.
Mhm, mhm.
Geht in die Richtung.
Okay.
Ja, gucken wir mal. Aber du fängst ja an.
Ich fange an und ich habe eine Serie seit langem wieder mitgebracht. Und das ist eine ziemlich bekannte.
Mhm.
Obwohl die erst in der ersten Staffel ausgestrahlt worden ist und die zweite Staffel gerade bestätigt worden ist, war ich sehr gespannt drauf. Denn der Creator ist jemand, der gerade sehr, sehr huge unterwegs ist, was Serien angeht. Taylor Sheridan. Weil das ist der Creator von Yellowstone. Mhm. Und die haben ja auch gerade eine Menge Ableger zu laufen. Und das ist ja sehr erfolgreich gerade am Start. Das ist gleichzeitig auch der Regisseur von Wind River. Und das ist der Typ, der Hello High Water und so ein paar ziemlich geile Filme geschrieben hat.
Ja, und gerade irgendwie auch gefühlt jede Serie für Paramount Plus, ne? Tulsa King war ja auch von dem.
Und über die reden wir jetzt.
Ach.
Guter Übergang.
Okay.
Tulsa King auf Paramount Plus, um die soll es jetzt gehen.
Ja, schön, habe ich auch gesehen.
Hast du auch gesehen? Mhm. Ach, cool. Ja, verschiedene Regisseure, verschiedene Autoren. Eine Autorin ist noch dabei. Die werde ich jetzt nicht alle einzeln aufzählen, aber der Creator ist schon durchaus interessant, wer dahinter steckt, weil das war mitunter auch ein Beweggrund, mir die anzugucken. Der zweite Beweggrund war natürlich Stallones erste Serienrolle. Mhm. Und ist ja auch sehr durchwachsen, was der so in diesem Jahrhundert rausgebracht hat. Insofern kann man nicht alles gut gucken.
Ja.
Also war ich gespannt, was die kann.
Und, geil, bin ich sehr gespannt, wie du das gefunden hast.
Ja, freue mich auch, dass du die gesehen hast. Warum hast du nicht drüber geredet bisher? Also,
gute Frage, vergessen mal wieder.
Es sind nur übergekippt.
Ja.
Aber cool, dass du
die
kennst.
Hast du die Woche für Woche geguckt?
Ja.
Okay.
Ich habe die mit meinem alten System wieder Woche für Woche geguckt und habe jetzt die neunte Folge gesehen. Und jetzt ist es soweit, jetzt kann ich rezensieren. Ja, dann würde ich jetzt mal die Handlung zusammenfassen. Und die dreht sich um den Mafiosi Dwight Manfredi. Der kommt nach 25 Jahren aus dem Knast und muss feststellen, die Welt hat sich weitergedreht. Die Capos haben sich seine Gebiete, ich glaube, New York am Anfang und anderen großen Städten hat aufgeteilt. Und der ist ein bisschen raus aus dem Business gewesen. Und sein Mentor, der ihn damals so ein bisschen unter die Fittiche genommen habe, ist mittlerweile schwer krank. Sein Sohn und seine Henchmen haben jetzt das Sagen. Und hier haben wir die Rolle von Dominic Lombardosi. Das ist zum Beispiel auch der Security-Typ aus Entourage und den haben wir auch in tausend anderen Filmen gesehen.
Der spielt auch irgendwie entweder immer einen Bullen oder einen Mafiosi.
Ja, ja. Eigentlich finde ich einen coolen Kniff, weil der hat ja eine ziemlich bescheuerte Perücke auf. Und ich denke, Alter, was ist das für eine Perücke, ey? Wir wissen doch, dass er sonst eine Glatze hat, so weißt du? Ja. Und die reißt er sich halt irgendwann mal vom Kopf. Das fand ich schon
ganz cool. Aber fandst du die doof, weil du ihn ohne kennst? Oder fandest du, dass es eine schlechte Maske ist?
Das war eine schlechte Maske für mich. Aber beides so ein bisschen.
Ja, weil ich habe die ganze Zeit mit mir gehadert, weil ich habe nach Fehlern gesucht bei der Perücke und habe nicht wirklich welche gefunden und deswegen dachte ich ja, okay, das ist, bin einfach ich, weil ich kenne den halt nur mit Glatze.
Ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht ist es auch so ein bisschen das, was reinspielt. Ja, ist richtig. Aber irgendwie habe ich mir eingebildet, dass die Perücke komisch aussieht.
Hm. Ja, es sieht super ungewohnt aus, weil man den halt eben, also wir haben den schon so oft gesehen und halt nie mit Haaren und das war für mich schon auch so ein Moment, wo ich dachte, oh, okay,
das weird. Stimmt.
Ja, naja, aber geil.
Ja, und an seiner Seite haben wir die Rolle von Vincent Piazza und das ist Lucky Luciano in Boardwalk Empire, der eigentlich hier die gleiche Rolle übernimmt, also einen sehr hitzköpfigen, immer irgendwie auf 180, halt einen italienischen Tony Montana, wenn du so willst, halt ohne Drogen. Und
ohne Drogen?
Weiß man nicht, oder? Ja gut, das ist jetzt, aber zumindest sieht man nicht, dass er Drogen nimmt, aber er wirkt auch sehr, sehr hitzköpfig und sehr auf 180. Und deswegen wird unser Manfredi ins Exil geschickt und in ein noch sehr freies Mafia-Gebiet, um da mal so ein bisschen auszukundschaften, was da geht. Und das ist Tulsa in Oklahoma.
Ja.
Und dort ist alles ein bisschen provinzieller, als er gewohnt ist.
Bisschen ist gut.
Ja, bisschen ist gut. Dwight macht kurzerhand den Taxifahrer Tyson zum privaten Chauffeur. So geht das Ganze los. Und dann macht er sich da so ein bisschen sesshaft, reißt sich unter anderem auch diesen legalen Weed-Shop unter den Nagel, der von Martin Starr geführt wird, den wir auch aus Silicon Valley und Co. kennen, den magst du ja auch.
Ja klar, Martin Starr ist immer geil.
Der ist immer ein Highlight, ja.
Ich meine, der war selbst in Spider-Man als hier Lehrer auf dem Ausflug, war der cool.
Ja, ja, stimmt.
Ich mag den echt.
Ja, ich sehe den auch mal gerne, der hat immer so eine ironische, sarkastische, der hat immer diese ironischen, sarkastischen Rollen mit diesen One-Linern, aber relativ trocken dann immer rübergebracht, das finde ich immer ganz cool.
Stimmt, ja.
Ja, und dann sehen wir in der ersten Folge, dass Dwight einen One-Night-Stand hat, der sich danach als FBI-Agentin rausstellt. Das ist durchaus, das sorgt auch für den einen oder anderen prekären Moment. Da haben wir noch eine Local Bar da vor Ort.
Von ihr erzählst du nicht, wer sie spielt, oder was?
Nee, ich kannte sie nicht. Wieso, kennt man die?
Das ist Andrea Savage, oder nicht?
Ja.
Digga.
Wer ist Andrea Savage? Die habe ich nicht mal rausgeschrieben.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Du kennst die also aus einigen Komödien auf jeden Fall. Die hat auch schon in einer oder anderen Will Ferrell-Film mitgespielt.
Ach so?
Dann habe ich hier eine Serie gebracht, wo sie die Hauptrolle spielt.
Ja gut, kann sein, dass ich die Serie nicht kenne, sondern ich
bin. Ja, ja, okay, aber nee, also die kommt ja auch aus dem Stand-Up-Comedy-Bereich. So. Die ist okay. Wirklich lustig, Alter. Deswegen fand ich das schon auch krass, die hier zu sehen, weil das eigentlich, also das ist ja ein ernstes Ding erstmal.
Ach, die ist aus der Comedy-Ecke. Okay, mhm. Das ist dann wirklich interessant.
Total, die ist richtig lustig. Mhm.
Ja gut, hier ist sie nicht ganz so lustig, sondern...
Ich finde die ja irgendwie heiß.
Ja, na gut, ich fand es nicht so heiß, wo dann Stallone sein wahres Alter verraten hat und sie sich dann so angeekelt dann so weggerannt ist. Da dachte ich so, was ist denn das für ein Altersshaming, ja? Alte Männer werden hier diskriminiert in dieser Serie,
ja,
was soll das?
Aber da ist es ja, also es gibt hier einen großen Altersunterschied und sie ist von weniger ausgegangen und das war für sie halt schon erstmal eine große Überraschung.
Altersshaming, sag ich doch, ja. Erst die Optik ist fein, ist aber so dann, wenn sie dann eine Zahl hört, dann auf einmal.
Okay, das heißt, die Empathie war hier bei Stallone, ja.
Die Empathie war bei Stallone, der ehrlich aus der Haut meinte so, ja, ich war noch in der Schule, als JFK erschossen worden ist. Mhm. Und dann konnte man ausrechnen, okay, der ist alt. und sie dann nimmt ihre Klamotten und haut ab. Ja, egal, aber sie ist es auf jeden Fall gut. Dann haben wir noch eine Local Bar vor Ort. Die wird geführt von Garrett Hedlund, der spielt so ein bisschen den Redneck. Der hat auf jeden Fall auch eine gute schauspielerische Entwicklung gemacht seit Troja, seit seinem Debüt. Den mag ich auch. Und dann hat unser Mafiosi Dwight Manfredi auch mit der örtlichen Biker-Gang zu tun. Die wird angeführt von Richie Costa. Den kennst du ja aus Happy primär. Mhm. In Creed hat er schon mitgespielt und die Fresse hat man auch schon tausendmal gesehen.
Ja, der ist auch geil.
Ja, der ist
super. Feier den immer.
Also allgemein die Besetzung ist schon ganz cool hier. Dann haben wir noch in Nebenrollen haben wir Max Casella. Und Dana Delaney, kennt Desperate Housewives-Fans definitiv, die spielen da noch mit. Und das ist Tulsa King. Und ich sag mal so, das ist leider ein klein wenig harmlos. Mhm. Also, ich finde, aber es ist so ein bisschen so ein Spagat, weil ich brauche halt auch so eine Sachen. Mhm. So eine Sachen wie Justified, die ich damals geguckt habe, so eine Sachen wie Ray Donovan, die ich jetzt verfolge, halt Serien, die nicht allzu deep sind, wo du auch mal weggucken kannst, weißt du, wo du dir auch mal irgendwie was zu trinken holen gehen kannst und trotzdem mitkommst.
Ja.
Und die irgendwie nett sind, aber nicht so überspektakulär. Und in diese Sparte fällt definitiv Tulsa King.
Ja, weiß ich genau, was du meinst.
Weißt du, was ich meine?
Total.
Also so ein bisschen so richtig umhauen tut sein nicht, aber es freut mich trotzdem, dass man Stallone mal wieder in etwas sehen kann, was man sich angucken kann.
Ja, und mal ganz ehrlich, er kommt schon geil weg bei der
Nummer. Ja, ja.
Der ist schon halt nach wie vor ein wahnsinnig kerniger Typ und auch in dem Alter kommt der echt cool rüber.
Das schon, ja. Aber man sollte nicht zu viel erwarten. Ich finde, die Prämisse hat man halt wesentlich besser und lustiger schon in Lilyhammer gesehen.
Mhm. Meintest du? Weil
da geht es ja auch darum, dass dieser New Yorker Mafiosi flüchten muss und dann in Skandinavien da in dieser Provinz genau das Gleiche macht.
Klar.
Der angelt sich auch irgendwelche Locals, weißt du, die überhaupt keine kriminellen Energien haben oder die vorher irgendwie Autos geklaut haben. Mhm. Und macht da irgendwie Nachtclub auf und macht eigentlich das Gleiche, was Dwight Manfredi hier halt in Tulsa macht.
Mhm.
Insofern habe ich hier auch so Erinnerungen an eine viel bessere Serie gehabt, was natürlich auch nicht hilft. Und ich finde es halt schade, dass sich hier so ein bisschen wenig getraut wird, weil in der letzten Episode der ersten Staffel erfahren wir nämlich den Grund, warum er 25 Jahre saß.
Mhm.
Und selbst das ist dann moralisch total vertretbar.
Naja, klar.
Also das ist nicht sehr mutig geschrieben, weil da hätte man ihm natürlich so ein bisschen...
Nee, ich finde, man erkennt an der Serie, dass das halt für ein Mainstream gemacht ist.
Ja, definitiv. Das sieht man an jeder Ecke. Und das ist ja auch das große Aushängeschild von Paramount Plus gewesen, weil wenn die mit bestimmten Serien beworben haben, die war ja immer ganz vorne auf der Front und die hast du ja ständig in die Fresse gedrückt gekriegt.
Ja. Genauso halt wie die ganze Yellowstone-Arie.
Ja.
Also gut, da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, weiß ich nicht, aber gehe ich auch von aus, dass das halt ähnlich harmlos ist.
Aber das ist wahrscheinlich dann auch die Zielgruppe und die erreichen die, weißt du, so,
wo
sich die ganze Familie davor setzen kann und nicht Angst hat, dass irgendwie, dass der 15-jährige Sohn irgendwie ein Trauma davon trägt.
Ja.
Das ist es halt.
Also ich wüsste jetzt gar nicht, was so von Paramount Plus mal eine Serie war, die ich so als edgy bezeichnen würde oder wo ich sagen würde, das ist kein Mainstream-Programm.
Passenderweise läuft der Ray Donovan, den ich gerade genannt habe, auch auf
ist auch von Paramount Plus. Okay. Ja. Und ich meine, Pokerface ist auch, also ist halt auch definitiv mainstreamig.
Ja, edgy ist da nichts.
Nee, eben, mir fällt gerade auch nichts ein.
Das ist auf jeden Fall der Familiensender, finde ich auch.
Hm.
Ja, es gibt halt eine Stelle, wo Dwight Manfredi jemanden den Kopf zertritt quasi, aber auch das passiert off-camera.
Ja, klar.
Das ist vielleicht die härteste Szene, die ich nennen würde in den ersten 9 Folgen. Also Ansonsten ist es schon, klar, logisch hast du gewissen Bodycount, aber es ist schon alles eher familienfreundlich. Also hier wird keiner irgendwie nicht schlafen können, nachdem er irgendwie eine Folge gesehen hat. Und was ich ganz angenehm finde, ist, dass tatsächlich die Episoden immer so zwischen 35 und 40 Minuten gehen. Das ist relativ kurzweilig, du hast nicht diese 60 Minuten Geschichten. Und deswegen ist Tulsa King schon ganz nett anzusehen.
Mhm. Witzig, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Ja.
Siehst du ähnlich?
Mhm. Ja, das ist wirklich, das ist gutes so zwischendurch mal Material.
Ja. Und das braucht man auch mal, um die richtig geilen Sachen zu schätzen, weißt du, oder um mal irgendwie, das sagst du ja auch, in einem harten Supporterfilm, der dich irgendwie komplett fordert und fertig macht, auch mal irgendwie eine harmlose Komödie zu gucken. Das ist eben auch mal schön.
Mhm.
Und das ist die Serienform davon. Insofern, Tulsa King, erste Staffel. Ich denke mal, die zweite Staffel würde jetzt die Tonalität wahrscheinlich nicht allzu groß ändern. Vielleicht reichen wir da noch andere Punkte nach oder ändern die oder was auch immer. Aber das ist erstmal mein Ersteindruck zur ersten Staffel Tulsa King auf Paramount Plus.
Cool.
Ja, dann nenne ich jetzt die Punkte. IMDb ist bei einer 8,1.
Mhm.
Metacritic 65. Das ist nicht mehr so doll. Rotten Tomatoes 6,6 von 10. Und vom Publikum gibt es 4,4 von 5.
Mhm.
Auf Letterboxd ist die Serie natürlich nicht vertreten, weil geht weiter.
Das ist schon immer witzig, ne? Dass gerade auf IMDb der User-Score bei Serien meistens recht hoch ist.
Mhm.
Wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass dann nur Fans diese Serie bewerten, das ist schon,
ja, stimmt schon
irgendwie, irgendwie immer auffällig. Ja, das weil der ja auch gerade, manchmal hast du ja so neue Serien, die sind dann im Schnitt bei einer 8,3 oder 4 oder so.
Ja. Aber hast du bei Rotten Tomatoes, hast du das auch beim Publikum? Weil ich meine, 4,4 von 5, die sind ja auch immer recht hoch.
Ja, total. Mhm.
Ja. Ich muss sagen, dass ich bei Serien, dass ich da öfter mit den Kritikern relate, weil ich halt nicht dieses, so weißt du, bei Arrow logisch, bewerten Leute, die Arrow halt geil finden, bewerten die Serie und dann da kriegt die voll hohe Zahlen. Und die Kritiker sehen natürlich die Macken und denken so, was ist das für ein harmloser Scheiß und so, weißt du, das ist halt Durchschnitt.
Mhm.
Und dann sage ich, da bin ich eher bei den Kritikern. Insofern, da kann ich eher relaten als beim diversen Filmen.
Mhm. Okay.
Kann ich eher relaten.
Ich.
Grüße an Tom.
Ich sag, du bist bei 7.
Hat nicht mehr gereicht.
Fuck, 6,5.
Ja. Mhm. Ich hab dir dann doch nur eine 6,5 abgerungen. Ich hab mit der 7 geliebäugelt, muss ich zugeben. Sehr, sehr oft. Aber irgendwie war es dann doch zu harmlos und deswegen 6,5 für Tulsa King.
Mhm. Ja, zieh ich mit.
Ziehst du mit der 6,5?
Voll.
Naja, dann. Klingeln wir zumindest und stehen erstmal, was die erste Staffel angeht, in der Tabelle mit einer 6,5. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde die schon weiterschauen, denke ich.
Ja, das ist wieder mal eine von den Serien, wo ich sage, das hat dann wahrscheinlich viel damit zu tun, was es dann parallel noch gibt an Sachen, ob ich das weitergucken werde oder nicht. Aber ja.
Du checkst ab, was da die Konkurrenz so macht zu der Zeit.
Mhm.
Vernünftig.
Ja, aber ich will das nicht ausschließen bei der, also eben, weil es war halt nett, ne?
Ja, eben.
Ja.
Man kann ja auch nicht richtig böse sein, weil wie du sagst, die hat einen Hauptdarsteller, der halt sehr sehr kultig ist, den wir mögen, mit dem wir aufgewachsen sind, weißt du, und wenn der im hohen Alter natürlich so eine Rolle übernimmt und spielt halt so Mafia-Paten, ist schon ganz geil.
Ja.
Sieht man natürlich auch gerne zu. Aber ich hätte mir schon natürlich noch eine bessere Serie gewünscht.
Ja. Yeah.
Unterm Strich.
Klar. Aber ich meine, Alter, der Typ ist 80 oder was? Oder wie
alt
ist
er? Der steuert zumindest auf die 80 zu,
ja. Ja. Mhm. Das ist schon krass. Und wenn du dir mal überlegst, jetzt so ein Robert De Niro, der wirkt deutlich älter schon, finde ich.
Ja.
Den anguckst. So. Aber gut, der Stallone, also der legt sich auch ins Zeug, möglichst jung auszusehen.
Aber die haben jetzt so ein bisschen zweiten Frühling, weil die Schwarzenegger-Serie wurde auch für eine zweite Staffel jetzt verlängert.
Okay. Ja, da habe ich noch nicht reingeguckt, habe aber bisher auch nur Schlimmstes gehört.
Ich habe auch nicht reingehört. Soll nicht gut sein?
Nee, also ich habe wirklich bisher nur schlimmste Sachen gehört.
Schlimmste Sachen, okay.
Ja.
Ich habe noch keine Meinung darüber gehört, insofern
okay.
Kann schon sein. So, weißt du jetzt, wer das ist?
What is wrong with you? It's like you've taken stupidity to a fucking art form.
Ja, ja. Jetzt zu hart, es. Alter, dass ich da nicht drauf gekommen bin, aber es war halt wirklich so, das dachte so, das muss ich wissen, ey, das klingt so prägnant.
Aber
ich konnte es nicht zuordnen.
Mir würde es genauso gehen, wenn du irgendwie Kurt Russell und dann denke ich, Alter, die Stimme hast du schon viele Mal gehört und dann weiß ich nicht, wer das ist.
Aber gerade bei ihm, weil er ja auch so immer so ein bisschen lallt, ne, durch seine Lähmung und so eine eigene Art zu sprechen, das müsste man eigentlich sofort erkennen. Ja, dünn. Aber geil, ja, ist ein cooles Sample auf jeden Fall.
Mhm.
So, dann bringe ich jetzt einen Film, da gehe ich mal fest von aus, dass du den wahrscheinlich sogar gesehen hast, weil ist Bahnhofskino.
Fan von, definitiv.
Siehst du?
Habe ich auch einen danach.
Okay. Und das ist jetzt von einem Regisseur, der, glaube ich, nur solche Filme gemacht, die man zumindest mal als Genrefilm bezeichnen kann. Und auf jeden Fall hat er in seiner Karriere dann doch viele Filme gemacht, die alle recht ähnlich daherkommen. 35 Credits sind es insgesamt und das halt echt von 1947 bis 2002.
Alter, okay.
Also eine ordentliche Range. Der Herr heißt Russ Meyer.
Oh.
Und der Film heißt Faster Pussycat Kill Kill.
Okay, wie geil.
Hast du gesehen wahrscheinlich, ne?
Ich habe noch keinen Russ Meyer Film in meinem ganzen Leben gesehen. Der ist, glaube ich, sogar auf der Schneiderliste.
Hattest du nicht neulich hier einen?
Nee, ich habe noch nie einen Russ Meyer Film gesehen.
Ach, okay.
Und
der ist auf der Schneiderliste, ja.
Siehst du, ja. Und deswegen habe ich ihn natürlich auf meiner Watchliste, weil das ist ja schon einer der berühmteren.
Ach, okay. Ja, ich bin da eher drüber gekommen, drauf gekommen, weil der auch auf sämtlichen Listen ist, wenn es um Kultfilme geht.
Stimmt. Kann ich mir vorstellen. Und aber nie einen gesehen, deswegen bin ich gespannt.
Dann habe ich neulich eine Doku gesehen über Bahnhofskino.
Mhm.
Die übrigens auch ganz cool war.
Weißt du, wie die hieß?
Ja. Cinema Perverso.
Okay.
Kann ich bei meinem zweiten Film ein bisschen was zu sagen?
Super. Themenabend heute.
Nee, gar nicht. Aber von dem Regisseur, von dem mein nächster Film ist, von dem ist auch die Doku über das Bahnhofskino.
Okay.
Und da tauchte der auch wieder auf und so weiter. Und dann habe ich eben gedacht, okay, das sieht schon echt nach was aus, was mir gefallen könnte. Deswegen gucke ich da mal rein. Geschrieben haben das Russ Meyer mit Jackie Moran, der aber nur 5 Credits hat, also nicht die Welt gemacht hat. Und der Hit ist ja der deutsche Titel von dem Film. Wüsstest du den?
Nee.
Der heißt Die Satansweiber von Titfield.
Ja, habe ich schon gehört. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo du angefangen hast, dachte ich so, okay, alles klar, den Titel habe ich schon gehört.
Oh mein Gott, Alter. Das ist so geil, ey, weil also Russ Meyer hat selber auch gesagt, über diesen Film beim Titel war der Plan, alles reinzubringen, was man halt gut findet. Geschwindigkeit. Faster. Sex. Pussycat. Gewalt. Kill, kill.
Mhm.
Das ist immer schon schön alles abgegrast und dann hast du einen relativ sinnfreien Titel. Ja, von 1965 und er hat kein Rating. Geht eine Stunde 23, ist damit natürlich echt ein kurzes Ding. Und ist definitiv Bahnhofskino, Alter.
Da bin ich mal sehr gespannt jetzt.
Aber echt stylisch. Also, der Film steigt direkt ein. Wir sehen drei Stripperinnen.
Mhm.
Oder halt so Gugu-Tänzerinnen, noch relativ bekleidet. Am Anfang tanzen die auch noch so ein bisschen und das ist auch schon...
Nenn das Kind doch beim Namen.
You're a sweet, sweet whore.
Das hast du jetzt gesagt. Ich finde das eh abgefahren, dass dieser Film voll feministisch daherkommt. Also das finde ich eh total krass bei Russ Meyer, dass obwohl halt Brüste bei dem immer eine Riesenrolle gespielt haben, dass der, zumindest in den Filmen, die ich von dem kenne, nie schwache Frauenfiguren erzählt hat. Die Männer sind immer die Lutscher in den Filmen von dem.
Ist das so wie, weil ich weiß ja, dass Tarantino sich bei Death Proof definitiv auch da orientiert hat.
Ja.
Ist das auch so, dass die erstmal gepeinigt werden und dann zurückschlagen oder sind die von Anfang an?
Nee, die sind von Anfang an richtig badass.
Die sind badass von Anfang an, okay. Ja.
Mhm. Und diese drei, nachdem wir eben in so einer anfangs fast schon Montage, die eben tanzen sehen und dann auch immer wieder so ganz close Reaktionsshots auf die umsitzenden Männer, wo du eben auch schon merkst, so diese Stripclub-Ambiente ist voll ekelhaft, weil die Typen sich halt übelst gehen lassen und einfach sabbernd dann halt vor denen rumschreien und die Frauen aber, und das ist ziemlich cool gemacht, weil du hast dann die Shots auf die Frauen, das ist alles immer recht nah, aber untersichtig. Mhm. Und das in schwarz-weiß. Und dadurch kriegt das irgendwie einen sehr eigenen Look. Also die Bildsprache, finde ich, ist sowieso speziell hier.
Okay.
Und das aber wirklich mit einem wahnsinnig kleinen Budget gemacht. Also das siehst du aber nicht unbedingt. Der Film hat 45.000 gekostet. Das
ist ja nichts.
Wirklich, die hatten hier auch Probleme vorne und hinten aufgrund von Budget, aber du siehst es nicht, weil das also sieht eher aus wie so eine Independent-Produktion.
Mhm.
Aber die haben das kameratechnisch echt clever gelöst. An der einen oder anderen Stelle weißt du natürlich, wenn du so einen, hier wird recht viel Auto gefahren und wenn du dann so eine Nahe hast auf die Fahrerin oder so eine Halbtotale, dann ist das halt das Auto unten so abgeschnitten, dass du halt siehst, die fährt gerade nicht, sondern das Auto wird halt einfach irgendwie bewegt. Also da rüttelt jemand dran rum. Und so wurde halt viel gelöst, weil das natürlich sehr viel unaufwendiger ist, als wenn du dann halt irgendwie eine Kamera am Auto montieren musst und versuchen musst, irgendwie einen stabilen Shot hinzukriegen. Bei einem fahrenden Auto ist natürlich ein ganz anderer Act und so haben die halt hier gespart. Aber jetzt hast du am Anfang eben diese kurze Tanzsequenz, wo die drei Stripperinnen gezeigt werden mit den sabbernden Männern. Und dann sind die fertig damit und setzen sich in ihre Autos und fahren durch die Gegend und sind auf der Suche nach Nervenkitzel. Und dann sind die auch in so einer wüstenähnlichen Gegend. Das ist halt eine Riesenfläche, die so kies-sandig ist. Und da fahren die dann rum und cruisen durch die Gegend und machen Faxen und treffen dann dort auf ein junges Paar. Und dieses junge Paar, der Freund, der ist auch auf dieser großen Sandfläche oder Kiesfläche, um da Runden zu fahren und zu üben. Weil der hat irgendwie Rennfahrerambitionen und möchte dann, dass seine Freundin die Zeit stoppt, während er da eben eine Runde fährt.
Hier kommt das Faster Faster ins Spiel wahrscheinlich.
Ja. Und parallel dazu reden die drei Stripperinnen auf das junge Mädchen ein und fragen halt, was sie hier so macht und sind auch gleich schon sehr aufdringlich und haben sowieso eine relativ offensive, fast schon aggressive Art. Und dann kommt der Typ dazu und die landen relativ schnell dabei, alles klar, wir rennen gegeneinander. Wir fahren jetzt diese Runde nochmal und die Hauptrolle eigentlich oder die, es steht eine der Stripperinnen steht immer ziemlich im Fokus oder die gibt halt hier den Ton an, heißt Vala in der Figur, wird gespielt von Tura Satana, die bei einigen Russ Meyer Filmen mitgespielt hat. Mhm. Und wer Russ Meyer nicht kennt, der muss wissen, ich habe es vorhin schon angedeutet, Brüste werden hier immer ziemlich präsent inszeniert und auch Vala kommt mit einem Dekolleté daher.
Ja, das weiß ich sogar, dass Russ Meyer kein Fan von kleinen Brüsten ist.
Ja, das ist alles schon recht üppig und wird eben auch entsprechend präsentiert. Also hier ist wenig verpackt. Aber das in Kombination mit ihrer Attitude ist und dem Outfit und so, die hat halt eine krasse Sanduhrfigur und ist halt das mit dieser Art, das kommt alles schon sehr badass.
Sanduhrfigur, das habe ich auch noch nie gehört.
Wirklich nicht?
Nee, das höre ich zum ersten Mal.
Was?
Also von wegen schmal dir, tal dir, aber ansonsten oben und unten recht kurvig, ja.
Ja klar, das hast du noch nie gehört?
Nee, das höre ich zum ersten Mal in meinem Leben.
Aber eine Figur wie eine Colaflasche hast du schon mal gehört? Auch nicht?
Nee.
Okay, eine das Figur ist das gleiche Ding.
Habe ich schon mal gehört.
Okay, dann siehst du, das ist so viel zu unseren Vorlieben. Wir landen bei anderen Frauen.
Ich habe nicht gesagt, dass das Vorlieben ist. Ich habe so gehört, was ich gehört habe.
Ich suche eine Frau mit einer Statur von einem Weihnachtsmann. Okay. Eher so die A-Linie, ja? Also bei mir
ja,
ist
jemand,
halt echt,
der so nach unten
halt
breiter wird, ja.
Ja, okay, gut.
Ich habe nicht gesagt, dass das meine Zielgruppe ist. Ich habe gesagt, dass ich davon schon mal gehört habe. Mhm.
Ja, ich finde es nur bezeichnend, dass du noch nie was von einer Sanduhrfigur gehört hast.
Nee, weil ich Frauen eben nicht auf ihre Figuren reduziere.
Natürlich nicht, nee.
Deswegen.
Und dass du halt noch nie einen Russ Meyer Film gesehen hast.
Deswegen, ja.
Doch sonst bist du ja eher so der schüchterne Typ.
Ja, deswegen, ja, klar. Weil ich boykottiere sexistisches Zeug.
Mhm. Gut so. Ja, einer muss ja irgendwie der Feminist sein hier bei uns.
So sieht's aus. Girl Power.
Ja. Apropos Girl Power. Dieser Film, du hast ja vorhin schon gesagt, dass der nicht nur Vorlage für Death Proof war oder dass Tarantino sich da halt schwer hat inspirieren lassen. Mhm. Auch die Spice Girls haben sich inspirieren lassen. Und das habe ich mir nochmal angeguckt. Alter, hat dann auch schon wieder gleich einen fiesen Ohrwurm. Weil ich hatte das nicht auf dem Schirm. Als ich es dann angeguckt habe, kam es zurück in die Erinnerung. Say You'll Be There. Das Video dazu
in der Wüste, ja.
Ist halt auch in so einer wüstenähnlichen Gegend und die Damen alle in sowas Lackleder-ähnlichem und mit schnellen Autos unterwegs. Ja. Und das ist halt auch eindeutig angelehnt an diesen Film.
Siehst du mal.
Ja. Also, dann wird das Rennen gefahren und Vala ist da ziemlich, naja, so ohne Rücksicht auf Verluste unterwegs und das Rennen endet nicht besonders gut. Der Typ ist sehr aufgebracht. Das endet darin, dass Vala sich mit dem Typen prügelt und den einfach mal kurz umbringt.
Okay.
Aber nicht so irgendwie im Affekt erstochen, sondern die masht den Typ auf den Boden und bricht ihm das Genick.
Why not?
Keine halben Sachen. Dann kidnappen sie kurzerhand das Mädchen. Weil die hat ja jetzt leider mitbekommen, dass die ihren Freund umgebracht haben. Jetzt müssen sie sich erstmal überlegen, was sie mit der machen. Mhm. Also nehmen sie die erstmal mit. Dann parallel kriegen sie mit, dass in der Nähe es einen Hof gibt, wo ein alter Typ lebt, mit seinen zwei Söhnen und der hat da wohl eine richtig große Menge Bargeld gebunkert. Mhm. Also fahren die dahin, werden Gäste in diesem Haus von dem alten Mann, der aber sehr offensichtlich auch irgendwie komische Absichten hat. Und die Söhne, da ist einer so ein riesen muskelbepackter Typ, aber eine derbe Dumpfbacke. Und der andere, der ist nur kurz da, kommt dann später wieder. Der ist halt zumindest mal mit all seinen Sinnen anwesend. Und dann geht's natürlich drum, kommen die irgendwie an das Geld ran? Oder können sich halt der alte Mann und seine zwei Söhne da irgendwie gegen wehren? Und das Ganze, ja, eben in der Stunde 23. Mhm. Und das ist schon, also ist eine Gratwanderung, weil einerseits ist das natürlich krasser Trash. Weil das, was du hier schauspielerisch geboten bekommst, ist natürlich unterirdisch.
Das kann ich mir vorstellen.
Das hat jetzt weniger was mit dem Budget zu tun, sondern halt auch eher damit, dass die Leute, die hier besetzt wurden, jetzt halt auch keine großen Schauspieler sind. Und halt auch alles krasse Typen, so Charaktere an sich schon. Wie jetzt eben diese Tura Satana, also die könntest du wahrscheinlich auch gar nicht, also die kann jetzt nicht Sophie's Choice spielen, weil die schon so aussieht. Und ich bilde mir ein, dass so wie das geschrieben ist und die Lines, die die hier zum Teil raushauen, Alter, das geht auch nur in der Kombination. Mhm. Weil sonst wirkt das halt völlig Panne. Ach scheiße, den einen wollte ich mir eigentlich rausschreiben. Es gibt hier wie ein paar Dialogzeilen, die sind sensationell.
Jetzt auch mal samplen können.
Ja.
Okay.
Nee, gar nicht mal so Sample-Material, aber zum Teil auch einfach wirklich, also so geschrieben, dass du dir eigentlich denkst, so, Alter, okay, das darf nicht wahr sein, dass sie das so sagen, aber es ist halt eben Bahnhofskino und das funktioniert irgendwie in der Kombi. Und natürlich hat der Film diverse Macken, aber irgendwie überwiegt halt auch, wie stylisch das gemacht ist. Und deswegen konnte ich dem dann doch einiges abgewinnen. Und okay. Ich meine, dafür, dass hier drei Damen oder mal zumindest zwei von den drei Damen mit sehr großen Brüsten unterwegs sind, finde ich es schon auch beeindruckend, dass du hier keine nackte Haut hast. Also zumindest keine nackten Brüste. Mhm. Deswegen, da ist er komplett drumherum gekommen und so geht es hier halt wirklich eher um diese drei Badass-Frauen und wie sie halt versuchen, an dieses Geld ranzukommen und dabei mitunter, also allen voran halt Varla, krass rücksichtslos unterwegs sind.
Also es gibt auch keinen Sex in dem Sinne.
Nee. Sondern also
nur sexy, aber nicht Sex.
Ja. Mhm. Naja, es gibt angedeuteten Sex, aber da will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, weil es wahrscheinlich ein bisschen was spoilern würde.
Okay.
Aber es ist definitiv ein Film, den du dir angucken musst.
Ja, früher oder später will ich's.
Weil du erkennst halt wirklich viel von anderen Filmen und also Death Proof ist halt auch so offensichtlich. Mhm.
Hat ähnlich wahrscheinlich popkulturelle Geschichte geschrieben. Und das ist ja auch so ein Ding, diese Ross Meyer Plakate sind halt so, wie du meinst, die sind halt stylisch. So, die hängen halt auch in Studentenbuden rum, so, weißt du, weil die halt die Plakate geil finden und weil die Filme irgendwie cool sind.
Ja, wobei, da sticht der so ein bisschen raus, finde ich.
Okay.
Also vielleicht auch, weil er schwarz-weiß ist. Die Ross Meyer Filme, die ich gesehen habe, die waren alle auch in Farbe und die Plakate dann eben auch. Mhm. Und die sind dann schon so ein bisschen anders aufgezogen. Also ich finde, der sticht so ein bisschen raus. Und ich glaube, man erkennt auch wirklich eher halt, weil hier diese großen Brüste so präsent sind, dass das ein Russ Meyer-Film ist. Mhm. Ja. Die anderen beiden Ladies, Rosie und Billy, werden von Haji und Laurie Williams gespielt. Also, die haben alle, ne, also Tura Satana hat 15 Credits, Haji 16 Credits, Laurie Williams 18, das ist alles so in einem ähnlichen Bereich. Die haben dann eben auch davor und danach, glaube ich, auch immer wieder mal in so einem Russ Meyer Film mitgespielt, aber natürlich jetzt nie die große Karriere gemacht. Ja. War auch ein Thema, dass dieses Mädchen, was die Freundin von dem Typ spielt, der hier im Kreis fährt und die sie dann kidnappen, dass die erst, ich glaube 16 oder 17 war zum Dreh, noch keinen Führerschein hatte, dann aber am gewissen Punkt auch fahren muss und so. Also die hatten schon so das ein oder andere Problem. Aber du hast natürlich einen wahnsinnig kleinen Cast. Die haben das meiste spielt draußen Die haben mit Tageslicht gedreht. Und haben aber bildsprachlich schon, also hier sind wirklich viele Einstellungen dabei, die richtig, richtig cool sind, weil das echt Style hat.
Okay.
Und deswegen kann man dann, glaube ich, auch gut über den dünnen Inhalt hinwegsehen. Weil irgendwie hat er hier halt geile Charaktere geschaffen und das alles sehr stylisch inszeniert. Und es ist natürlich maßlos drüber, schauspielerisch und so, was du hier siehst. Aber in der Kombination irgendwie funktioniert das, auch wenn es jetzt natürlich kein wirklich geiler Film ist.
Verstehe.
Ja. Und hat finanziell auch nicht funktioniert, das, was ich an Einspielergebnissen gefunden habe. Das ist unterm Budget, das sind 36.000, aber ich gehe mal davon aus, gerade weil der ja auch dann hinten raus ein Kultfilm geworden ist, dass hier halt auch wieder viel über VHS und Wiederaufführungen und sowas gemacht wurde.
Mhm.
Hm. Weil das sind natürlich beliebte Filme für so Mitternachtsvorstellungen.
Klar.
Und ja.
Irgendwelche Retrospektiven und so. Ich kann mir vorstellen, dass der Film auch schon in dem Filmmuseum in Wien lief, wo sie auch so diese Klassiker auch immer wieder aufführen. Das kann ich mir leicht vorstellen, dass sie da auch Ross Meyer Filme gebracht haben.
Und ich fand den dann stellenweise auch wirklich witzig.
Mhm.
Ob das jetzt so wahnsinnig beabsichtigt war, weiß ich nicht. Aber so ein paar Lines sind halt wirklich cool.
Okay.
Fast the Pussycat, Kill, Kill. Und dieser deutsche Titel, da merkt man halt, dass das auch die Zeit war, in der das Bahnhofskino recht groß war in Deutschland. Was die zum Teil für Titel ausgepackt haben, ne? Also was sie aus den englischen Titeln dann zum Teil gemacht haben, ist ja wirklich hart.
Da hast du recht.
Und die Satansweiber von Titfield. Ist auch so dieses Titfield, weißt du, noch irgendwie was Englisches mit rein suggeriert, so warum? Also, na gut. Weil es gibt hier keinen Ort namens Titfield oder so, also.
Nee. Aber wir haben einen neuen Untertitel, fällt mir gerade ein.
Nämlich? Satans Zweiber.
Ja, natürlich. Die Satans Zweiber bietet sich natürlich an. Das wird bei mir sofort im Hirn umgemodelt.
Da bist du so geil. Bist du schon voll drauf konditioniert, ne? So bei jedem Titel sofort, okay, das könnte was sein.
Ja, ja, auf jeden Fall. Da bin ich wirklich konditioniert. Die Liste in meiner App wird immer länger, die Notizenliste, wo die Untertitel drin sind.
Mhm.
Wird notiert.
Und wenn wir dann zu dritt sind, machst du Faster Pussycat Trill Trill oder so.
Ja, ich versuche ja zu vermeiden, den Film nochmal irgendwie zu verwursteln, den gleichen Titel, aber klar, das würde sich auch anbieten.
Alright, dann mal die Punkte. 6,6 gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 65, auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,8, Publikum 3,9, Letterboxd 3,6.
Ich sag 6,5.
7 sind sogar geworden.
Doch noch eine 7.
Ja.
Okay.
7 für diesen Film. Naja, wie gesagt, irgendwie hatte das was.
Schön. Ja, wie ich schon angekündigt habe, dann schlage ich in die gleiche Kerbe. Oder in eine sehr ähnliche.
Auch Bahnhofskino?
Bahnhofskino, das geschätzte Budget, was ich hier gefunden habe, beträgt $62.000.
Ah ja.
Also es ist auch nicht besonders viel.
Ähnliches Schnäppchen,
also weit entfernt von Blockbuster-Kino. Und wir sind im Jahr 1981. Und weil du mich unter Druck gesetzt hast, indem du dein nächstes Los rezensiert hast, bringe ich jetzt auch mein vorletztes Los aus dieser großen Ziehung. Nein, du hast mich nicht unter Druck gesetzt, sondern ich habe den Film tatsächlich schon davor gesehen. Aber ich grüße Leutnant Ferrante an dieser Stelle. Leutnant Ferrante befahl seinen Leuten nicht eher zu Leuten, bevor Leutnant Ferrante den Leuten das Leuten wieder befahl.
Wow.
Und der hat sich den Film gewünscht.
Alter.
Ship just got real again.
Ich habe den Zungenbrecher ein bisschen umgeändert.
Mhm.
Und er hat sich den Film gewünscht. Die Frau mit der 45er Magnum, Miss 45, wie er im Original heißt.
Okay, das passt ja wirklich voll dazu.
Das passt super dazu, ja. Das ist natürlich ein bisschen eine andere Kerbe, aber es ist ein ähnliches Kino. Und auch das könnte eher mitternachts laufen als 15 Uhr bei der Vorstellung.
Okay, cool, aber das heißt, Corpus Christi steht noch aus?
Das ist der letzte, der noch aussteht, und das ist ja der, den du mitgucken wolltest.
Genau, da gibst du mir Bescheid.
Da kannst du auf jeden Fall langsam mal eine Sichtung wagen, weil der kommt dann auch demnächst und dann bin ich fertig mit dem.
Okay.
Der Regisseur, den kennen wir, das ist Abel Ferrara. Das ist der Regisseur von A King of New York mit Christopher Walken.
Frank White, Motherfucker?
Frank White, das ist natürlich auch ein Film, den Hip-Hop-Fans alle gesehen haben in den 90er Jahren.
Ja.
Und das Drehbuch stammt von Nicholas St. John. Der hat sehr viel zusammengearbeitet mit Abel Ferrara, weil er hat zum Beispiel auch das Drehbuch von King of New York geschrieben. Er hat auch das Drehbuch von den Body Snatchers Remix geschrieben, was ja auch Abel Ferrara inszeniert hat.
Hast du Remix gesagt?
Remake.
Okay.
Nee, ich meinte Remake. Habe ich Remix gesagt?
Ich weiß nicht.
Nee, ich glaube, ich habe Remake gesagt. Ich habe es nur wieder ein bisschen verschluckt. Der Film ist von 1981 und wir sind natürlich wieder in diesem Moloch New York Übergang End-70er, Anfang 80er, so dieses Taxi-Driver New York, wie du es dir vorstellst. Überliegt Müll rum, das ist halt eine richtige, ist halt ein Hellhole. Mhm. Und es gibt eine Gruppe von Frauen, die für einen Modedesigner arbeiten und die da irgendwie in seiner, so ähnlich wie bei Mrs. Maisel in den 60ern, aber halt jetzt in den dreckigen Anfang 80ern. Und die schneidern da so in dieser Fabrik für diesen Modedesigner da so verschiedene Stoffe und Kleider. Und jeder Arbeitsweg von diesen Frauen durch das dreckige New York wird da zum Spießrutenlauf. Weil du siehst aus der POV der Frauen, du siehst diese fünf Frauen, wie die von der Arbeit halt runterkommen, die gehen auf die Straße und dann siehst du links und rechts natürlich aus der POV der Frauen, siehst du die ranzigsten Typen, die halt hinterher pfeifen, die halt sagen so, hey, you wanna sit on my face und babe, babe und so und versuchen hinterher zu pfeifen und dieses Catcalling.
Okay.
Versuchen die Frauen auf sich aufmerksam zu machen und belästigen die eigentlich alle 3 Meter. Muss ein bisschen fragwürdig, dass ich glaube, 80% von denen waren schwarz.
Mhm.
Aber ja, so viel dazu. Und eine der Damen, die sich noch weniger wehren kann, aufgrund ihres Typs und aufgrund ihres Handicaps, das ist Thana. Weil Thana ist stumm. Und die ist auch die jüngste im Kreis, soweit ich das optisch beurteilen kann. Und das wird auch ausgenutzt. Die wird dann irgendwann, wo sie dann alleine die Straßen langläuft, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg von der Arbeit, wird sie halt in so eine Gasse gezogen von so einem finsteren Typen und wird dann vergewaltigt. Und als ob das nicht reicht, kommt sie dann völlig verdreckt und so, kommt sie halt nach Hause und da bestand ein Einbrecher, der gerade in ihrer Wohnung rumwühlt, Alter. Und der vergewaltigt sie nochmal.
Nicht im Ernst.
Doch, die wird also 2 Mal von 2 verschiedenen Typen vergewaltigt.
Am gleichen Abend.
Am gleichen Tag, ja, genau.
Alter.
Und sie schafft's aber, diesen Einbrecher umzubringen und sich zu wehren. Mhm. Und den zu töten. Und das ist schon mal super interessant, weil die fängt dann an, die Leiche in der Badewanne zu zerlegen.
Ach so, gleich, okay.
Ja, und die Körperteile dann in der Stadt zu verteilen, damit man sie halt nicht findet, damit man nicht auf die Spur kommt. Die nimmt halt immer irgendwie so eine Einkaufstasche oder irgendwie so eine Tüte mit, packt da irgendwie einen Arm rein und bringt diesen Arm irgendwo auf eine Baustelle und packt ihn da irgendwo, schmeißt ihn da irgendwo weg. Mhm. So, dass irgendwann eine Zeitung auftaucht, dass die Körperteile in New York gefunden werden und keiner weiß, wo die herkommen. Und während sie das tut, findet sie so Gefallen am Morden und legt dann ihre Unschuld komplett ab und bewaffnet sich. Und geht dann so auf so einen kleinen Mord zu. Das ist eigentlich die Story von Frau mit der 45er Magnum. Und die wird gespielt von Zoe Lund. Und die war damals ein Model. Die war 17 Jahre alt, blutjung in diesem Film.
Oh shit.
Ist aber mega hübsch, wirkt aber natürlich auch super spooky, dadurch, dass sie nicht spricht und so schüchtern ist. Und total irgendwie, weißt du, total von einem mal so rumgeschubst wird, mhm, hat sie natürlich auch so ein bisschen was, was Abgedrehtes. Und ist super stylisch, wie sie das spielt. Weil man merkt schon, die ist total neu, die ist total frisch. Das ist jetzt auch kein grandioses Schauspiel, was du hier siehst von allen Beteiligten. Und das sind auch alles No-Names und Unbekannte. Aber irgendwie hat das auch eine Menge Stil. Das, was du auch gerade über Russ Meyer gesagt hast. Und das ist schon Bahnhofskino vom Feinsten. Kann man schon nicht anders sagen. Weil du merkst auch, wie sie selbstbewusster wird im Laufe des Films und wie sie das zelebriert. Und dann irgendwann wird es extrem stylisch, weil am Ende entfesselt sie halt auf einer Halloween-Party ein Inferno wie zu besten Carrie-Zeiten in den 70er Jahren.
Okay.
Auf diesem Schulball.
Mhm.
Und sie kommt zu dieser Halloween-Party in einem Nonnenkostüm. Das sieht man auch auf manchen Postern und Covern. Mhm. Sie schminkt sich halt die Lippen komplett blutrot, mhm, zieht sich halt dieses Nonnenkostüm an und wandert halt auf diese Halloween-Party und läuft da amok. Und das ist halt ein krasses Finale. Super geil. Mhm. Und das ist natürlich super stylisch und klar sind die Männer hier natürlich Predator an jeder Ecke. Du hast keine positive Männerfigur.
Mhm.
Das heißt, doch vereinzelt, weil sehr interessant Kniff von Abel Ferrara ist es, in der Inszenierung oder was das Drehbuch angeht von Nicholas St. John, ist, dass das Publikum hier getestet wird, indem natürlich am Anfang Leute getötet werden, die halt sie vergewaltigt haben.
Mhm.
Oder die halt wirklich Böses im Schilde führen oder die sie bedrohen.
Ja, und irgendwann aber nicht mehr.
Irgendwann nicht mehr.
Mhm.
Irgendwann sind die Opfer halt keine brutalen Vergewaltiger, sondern halt Unschuldige und Haustiere. Weil du mich gefragt hast, ob Tiere hier eine Rolle spielen. Also es gibt hier einen Hund. Und da will ich jetzt auch nicht erzählen, was da passiert. Aber zumindest wird sie genervt von einem Nachbarshund. Und da kann man ja nicht mehr davon reden, dass das jetzt irgendwie Leute sind, die ihr Böses getan haben. Und da fragst du dich natürlich, ob du das immer noch cool findest als Zuschauer. Das ist schon ein ganz interessanter Kniff.
Ja, cool.
Weil du bist natürlich voll dabei. So, weißt du, das ist dieses Ding so... von wegen Todesstrafe, ja, na klar, sofort und so, wenn einer das und das gemacht hat, wenn einer aber eine Unschuld auf einmal bewiesen kriegt, dann ist schon wieder so, ja, dann muss man das ein bisschen differenzieren und so. Also so dieses, man springt halt gerne auf den Zug, so, weißt du, wenn man, das ist, es gibt zum Beispiel diesen einen Prank, wo die so ein Fahrrad angekettet haben und dieses Fahrrad irgendwo stehen gelassen haben. Und hatten das aber so unsichtbar halt so getarnt am Reifen irgendwie festgemacht, sodass der Typ, der das Fahrrad klaut, halt voll auf die Fresse fliegt. Weil irgendwann halt diese Leine halt irgendwie spannt und er dann kopfüber sich die Eier anhaut oder mit dem Gesicht auf dem Asphalt landet. Und du hast natürlich kein schlechtes Gewissen, wenn du dieses Video anguckst, weil das sind Typen, die ein Fahrrad klauen wollten.
Klar.
Weil du denkst, ja, das sind Wichser, die wollten ein Fahrrad klauen. Und du hast hier auch kein Problem damit, solange das Vergewaltiger und böse sind. Aber wenn das uns schlägt und sie folgt dann irgendeinem Typen, der gerade irgendwie seine Freundin verabschiedet hat, dann fragst dich schon so, okay, ist das immer noch so cool, was sie macht? Und das finde ich schon ganz interessant bei so einem letztendlich billigen Film, dass der diese Fragen aufwirft. Und fand das schon cool. Zoe Lund übrigens interessanterweise hat später auch das Drehbuch geschrieben von Bad Lieutenant, den auch Abel Ferrara inszeniert hat.
Ach was.
Und die hatten lange keinen Kontakt, weil die sich irgendwie nach dem Film auch gestritten haben. Und dann kamen sie auch mit dem Drehbuch um die Ecke, was dann Abel Ferrara verfilmt hat, was ja auch ein geiler Film war damals mit Harvey Keitel.
Sie hat das alleine geschrieben?
Sie hat das alleine geschrieben, die war die Autorin davon.
Oh wow.
Und zwar voll auf Heroin.
Okay.
Weil die war nämlich eine, die sehr für Heroin eingestanden hat und gesagt hat, gibt nichts Geileres als das. Und ist demnach auch, hat die 40 auch nicht erreicht. Und ist dann mit 39, glaube ich, gestorben und hat kein Hehl draus gemacht, dass sie sehr gern sich auch mal so Spritzen gibt.
It was some good juicy stuff.
Ja, ob sie das immer noch so sehen würde, weiß ich nicht, aber
ja, hat sie ja durchgezogen.
Hat sie durchgezogen und hat auch, wie gesagt, hat auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass sie Heroin jetzt geil findet. Ja. Die Model-Szene halt. Und das die Frau mit der 45er Magnum, Miss 45, also geiles Ding, hat mir gefallen. Und Bahnhofskino genauso nach meinem Geschmack. Also wirklich so, atmet die Luft von Taxi Driver. Als wenn Taxi Driver das Set abgebaut hat und gesagt hat, hier könnt ihr unsere Gassen nutzen, wo wir auch gedreht haben.
Ja gut, das Ganze dann im billig, ne?
Das Ganze billig, ja. Das Ganze ein bisschen sleazy, aber ja, auch das Schauspiel von dem Chef und so, der ist natürlich auch total schmierig und ist natürlich ein Wichser und fässt natürlich seine Frauen immer an, seine Schneiderin und sowas und ist auch ein volles Ekelpaket. Und das natürlich schon ein bisschen drüber inszeniert, also nicht sehr subtil.
Naja, klar.
Aber ist ja auch kein subtiles Kino, insofern erwarte ich auch nicht. Und schon gar nicht für $62.000, insofern, was er für dieses Budget hingelegt hat, ist wirklich ist ein gutes Ding. Also danke, Leutnant Ferrante.
War das denn sein Debütfilm?
Nee.
Okay.
Debüt war es nicht, der hat davor auch schon ein, zwei Filme gemacht. Ja. Das ist die Frau mit der 45er Magnum und ist noch nicht besonders lang, geht 80 Minuten. Und das ist aus dem Jahr 1981 und wenn du keine Fragen hast, würde ich die Punkte nennen.
Ja, klar.
Okay. IMDb 6,8. Hat einen Metascore von 62. Rotten Tomatoes 7,4. Tatsächlich von den Critics. Und 3,7 vom Publikum. Letterboxd 3,8.
Wow. Okay. Also, ich bilde mir ein, mit Raum nach oben sag ich 8.
Komma? Kommt da noch was, oder?
Nee, ich bleibe jetzt mal bei den 8. Aber es könnte 0,5 sein, ja.
Es ist eine 8.
Cool.
Das ist ein Volltreffer. 8 Punkte für die Frau mit der 45er Magnum. Geiles Ding.
Klingt so. Das klingt auch nach einem Film, mit dem ich auch meinen Spaß habe.
Ich denke auch, ja. Der wird dir gefallen. Ist natürlich eine, also die Story passt auf den Bierdeckel. So, da passiert natürlich nicht viel. Ist jetzt nicht komplex, aber du folgst ihr schon gerne und sie hat was. Sie hat diesen Charme. Und das ist auch wieder so ein Ding, so wo man sich, wenn man so eine richtig, wenn man irgendwie so Style in seine Küche reinbringen will mit irgendwelchen Filmplakaten, dann ist das zum Beispiel auch ein Ding, was man sich gerne hinhängen kann, so neben dem Russ Meyer Plakat.
Ja, klar. Das
ist schon ganz geil. Ich habe den mir ja irgendwann mal blind gekauft und ins Regal gestellt, und davon hatte ich den auch auf Blu-ray. Und bin jetzt Leutnant Ferrante natürlich dankbar, dass ich den sichten konnte. Ja, jetzt nur noch Corpus Christi für Daniel, glaube ich. Und dann habe ich die 10 Lose durch.
Schön.
Alright.
Passt sehr gut, weil dann bringe ich jetzt mein letztes Los.
Mhm.
Aus der Rutsche.
Das passt wirklich gut.
Und das war von Finn. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Guck mal, ja, wieder eine Episode, wo wir eine Menge Supporter glücklich machen.
Mhm. Und das war eine Doku. Und die habe ich auf Amazon gefunden, in diesem Spaten-Sender, Good Movies, den also testweise abonniert und dann eben diese Doku geguckt. Und von dem Regisseur, Oliver Schwem, ist ein Deutscher, der hat 13 Credits und primär Dokus gemacht.
Mhm.
Und von dem ist eben auch diese Doku über Bahnhofskinos namens Cinema Perverso. Und dann hat er auch so, der hat so eine, der hat dann auch Profile von irgendwelchen Leuten gemacht, weißt du, so, hat so eine Milli Vanilli-Doku gemacht oder Edgar Wallace oder halt eben über sonst was für bekannte Leute.
Da kommt da jetzt ein Realfilm, oder? Über diese Milli Vanilli-Story, oder war das eine Serie?
Nee, ich glaube.
Was war doch
da? Ja, stimmt. Fuck, da ist es vorgestern.
Da stecken auch irgendwelche Leute hinter, die ich kenne.
Ja, ja.
Weiß ich nicht mehr. American Crime Story vielleicht.
Ja. Ja, und der hat 2018 Fly Rocket Fly rausgebracht.
Mhm.
Und das ist eine abgefahrene Geschichte. Weil da wusste ich mal gar nichts darüber. Und ich glaube, das ist auch immer das Coolste irgendwie, wenn ihr so Dokus irgendein Feld eröffnen, von denen du noch nicht mal wusstest, dass es existiert.
Geht mir ähnlich. Also ich wusste nicht, was für ein Film das ist und ich wusste nicht, dass es eine Doku ist.
Und weißt du jetzt wahrscheinlich auch noch nicht mehr darüber, ne?
Nee, okay. Ich höre dir aufmerksam zu.
Ja, das ist wirklich abgefahren und ich merke gerade, dass ich mir viel zu wenig notiert habe für die ganze Nummer.
Mhm.
Ja, weil so ein paar Eckdaten wären eigentlich schon clever gewesen. Alter, was habe ich denn gemacht, ey?
Wenigstens den Titel hast du zusammengekriegt.
Yay!
Leute, schickt das Arbeitsamt.
Naja, ja, schlimm, ne? Naja, es ist so. Es gab einen Typen namens Lutz Kaiser.
Mhm.
Der kommt hier selber auch noch vor in der Doku. Es wird viel mit Archivmaterial gearbeitet, aber es gibt eben auch diese Talking Heads, wo wir unter anderem ihn sehen, wie er über seine Erfahrung damals erzählt und was damals eben so im Detail vorgegangen ist. Der ist dann kurz nach den Dreharbeiten verstorben.
Mhm.
Und ist aber auch so krass, weil da, wo sie ihn jetzt noch lebend interviewt haben, ist halt einfach so eine Karibikinsel, auf die der sich zurückgezogen hat. Seine Insel wohlgemerkt, die ist ein paar Hektar groß, da wohnt er mit seiner Frau und sonst nichts.
Okay.
Wo ich mich dann sofort gefragt habe, erst recht, als es dann hieß, der ist kurz nach den Dreharbeiten verstorben, dachte ich so, ja, was machen die, wenn der jetzt mal blöd stürzt oder einen Herzinfarkt hat oder was weiß ich, da muss ja erstmal irgendwie ein Arzt mit dem Flugzeug ankommen.
Mhm.
Und das in dem Alter, also so, ich kann es voll nachvollziehen, weil, ey, wie geil, Alter, du hast deine eigene Insel. So, ne, der chillt da im Wasser, hat so einen Steg und hat das geilste Leben, aber du bist halt echt ab vom Schuss.
Mhm.
Naja, wie auch immer. Und der Typ, der hat zu Beginn seiner Laufbahn, weil der war schon von klein auf ein sehr ambitionierter Typ und war auch von klein auf immer sehr interessiert an Maschinen und wie sie funktionieren. Und der hat dann in Stuttgart, weil der Herr ist Schwabe, hat dann in Stuttgart studiert und da auch Luft- und Raumfahrttechnik und hat parallel so eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit Raketenbau beschäftigt hat.
Okay.
Weil der hatte dann schon relativ schnell den Plan, also Kindheitstraum war sowieso irgendwann ins All reisen, aber der hat dann eben den Plan entwickelt, privat Raumfahrten anzubieten. Und der Plan damals war, für Leute, die sie in Anspruch nehmen möchten oder Nationen, die sie in Anspruch nehmen möchten, Satelliten ins All zu schießen. Aber eben privat. So, das heißt, es muss nicht die NASA oder sonst wie Russland, China machen, sondern er möchte das als Deutscher privat anbieten.
Mhm.
Und das halt schon, das ging in den 60ern los und dann halt in den 70ern und Alter, einfach zu einer Zeit lange vor Elon Musk, der jetzt eigentlich halt damit in den Medien auch echt groß geworden ist. Also das hat man ja mitbekommen, so was der da aufzieht. Und Lutz Kaiser hat das halt schon in den 70ern gemacht. Das ist insofern eine sehr interessante Geschichte, weil da jetzt politisch total viel mit reinspielt. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland halt vertraglich dazu verpflichtet, kein Raketenprogramm zu machen. Das hatte natürlich primär militärische Gründe, also Gründe, dass das nicht fürs Militär genutzt werden darf. Deswegen durften keine Waffen bauen oder erst recht nicht irgendwelche Langstreckenraketen bauen, die dann für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Deswegen war das hier anfangs noch so eine Grauzone, weil es natürlich um Satelliten ging und oder die Raketen gebaut werden sollten, um Satelliten ins All zu befördern. Aber das Problem wurde sehr viel größer, als die sich dann für eine Nation entschieden haben, wo sie das machen, weil in Deutschland war klar, geht nicht, ne? Weil du hast das so dicht besiedelt, dass du kein Gebiet hast, was groß genug ist, dass du da irgendwie eine Raketenstation bauen könntest, weil du brauchst ja drumherum entsprechend Platz, oder? Siehst du ja an den ganzen Orten, die es bisher da so gibt. Also war klar, wir müssen uns irgendwie eine Nation suchen und sind schlussendlich in Zaire gelandet.
Weil die da Platz haben, oder was?
Unter anderem.
Okay.
Also zum einen ja, weil es da halt einfach Tausende von Quadratkilometern gibt, die nutzen können, wo niemand ist, wo du einfach Dschungel hast. Und da sind sie speziell auf so einem Bergplateau gelandet. Also das war das Gebiet, für das sie sich dann entschieden haben, wo sie ihre Station hingebaut haben. Mhm. Problem war, die mussten dann auch erstmal Straßen dahin bauen, weil es halt, wie gesagt, mitten im Niemandsland. So, da war bisher nichts. Also mussten die das erstmal zugänglich machen und das war halt ein Riesenprojekt. Das Problem ist jetzt halt, dass der Mugutu hieß er, glaube ich, das war eine Art Militärregierung. Mhm. Und das hat halt sofort die Amerikaner, die Franzosen und sonst wie, ne, also Franzosen, weil deren Kolonie früher und halt auch selber mit beteiligt am europäischen Raumfahrtprogramm. Mhm. Und das heißt, es hatten sofort Nationen, ganze Nationen Schiss, dass sie da jetzt entweder was militärisch hochziehen, was zum Problem werden könnte, oder dass die eben mit ihrem privaten Wirtschaftsding, was sie da machen wollen, so weit kommen, dass das dann hinten raus zum Problem werden könnte. Dass dann einfach, weil sie Schiss haben, die kommen mit ihrer Entwicklung weiter als wir. Weil das ist ja eh der größte Witz, was ich meine, dass die Amis auf dem Mond gelandet sind, das hat halt einfach ein Deutscher zu verantworten gehabt. Weil Werner von Braun, das ist ja nach dem Krieg, haben die ja knallhart die Leute, die für die Nazis wissenschaftlich gearbeitet haben, die Leute wurden ja aufgeteilt unter den Nationen. Ne? Da hat Frankreich gesagt, ja, wir möchten die und die Amis, ja, wir möchten die und England so. Den und so. Unter den Alliierten wurden dann einfach die wissenschaftlichen Leute, so vor allem die Top-Riege, wurde halt aufgeteilt. Und Werner von Braun ist bei den Amis gelandet und hat halt da einfach den Amis dabei geholfen, Leute auf den Mond zu schicken in den 60ern.
Okay, wie abgefahren.
Und das halt in der Kombination damit, dass Deutschland eigentlich verboten wurde, irgendwas zu machen, ist schon lustig. Und dann hat Lutz Kaiser das halt eben, also hat halt da ein Team zusammengeholt und das war eine übelste Guerilla-Aktion und das ist echt eine spannende Geschichte. Ist ziemlich cool. Mhm. Also ich will jetzt natürlich nicht erzählen, wie das Ding ausgeht, aber spannend ist halt, wie die in Zaire gelandet sind. Das hat viel damit zu tun, dass der auf einem Flug einen anderen Typen kennengelernt hat, der auch deutschen Ursprung hat, aber Amerikaner, also vor Jahren schon nach Amerika ausgewandert ist. Und der hat unter anderem als Promoter und Manager gearbeitet für Sportevents und der hat den Rumble in the Jungle organisiert zu dem Zeitpunkt.
Oh, im Boxkampf, okay.
Und deswegen meinte der so, ey, du, ich habe da gerade so ein Ding in Zaire laufen. Hm. Wie wär's denn damit? Ich kann dich connecten. Weil ich mache da gerade eben hier Rumble in the Jungle. Und so sind die da gelandet. Also okay. Halt nur, weil er den Typen irgendwie auf einem Flug kennengelernt hat. Und weil sich dann eben echt angeboten hat. Und das war aber halt eben mit der Regierung und dann der Panik, die dann die großen anderen Nationen hatten, wurde das halt wirklich zum Problem, was er zu dem Zeitpunkt so halt nicht hat kommen sehen. Mhm. Und plötzlich bekam das eine politische Brisanz, die dann eben weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Ja, und ja. Er wollte eigentlich halt nur Geld machen. Und das ist schon krass, was er für ein Typ ist. So, wenn du da die ganzen alten Aufnahmen siehst, weil die haben das natürlich von Anfang an dann mit Kameras begleitet. Hm. Und das ist halt total geil. Du siehst dieses alte Filmmaterial und wie die halt echt in ihren Shorts in ihren sehr kurzen Shorts da im Wald halt anfangen, dieses Plateau so vorzubereiten, damit die da überhaupt mal mit Autos hinkommen und dass da irgendwelche Flugzeuge landen können und damit die ja auch das Material da ankern. Weißt du, weil die haben dann natürlich aus Deutschland und sonstigen Nationen einfach erstmal überhaupt das ganze Material, was sie für diese Station brauchen, mussten die ja erstmal dahin karren. Mhm. Haben sie kurz noch auch noch eine Fluggesellschaft gegründet, weil das ist ja das Ding, also der hat dann eben diese Firma gegründet, Austrac, die dieses Raketenprojekt starten sollte. Und dann war klar, wir brauchen aber eben auch noch das ganze Material irgendwie dann vor Ort. Müssen wir dahin fliegen, haben sie einfach noch eine Fluggesellschaft gegründet. Also der Typ, krasser Macher so und irgendwie wirklich ein spannender Typ. Also weil so hart an der Grenze zum sehr arroganten Typ, weil halt wahnsinnig von sich überzeugt und wie der dann so auftritt. Und das ist eben echt cool, wie du das halt in den alten Aufnahmen siehst, so wie er die Leute belabert und
er muss aber wahrscheinlich auch ein bisschen selbstbewusst auftreten.
Ja, natürlich. Vor allem, wenn du da mit einem Vorhaben kommst, wo alle sagen, ey, bitte was?
What the fuck, ja.
Also, und ist ja witzigerweise jetzt viele Jahre später mit Elon Musk anfangs nicht anders gewesen. Dass die Leute gesagt haben, was ist mit ihm los? Was, jetzt will der ins Weltall, was?
Mittlerweile kann man es ihm abnehmen, ja.
Und interessant auch noch dabei, dass halt bedingt durch die Umstände war das Konzept von Anfang an auch immer, die Kosten möglichst niedrig halten. Es geht nicht darum, dass wir die beste Technik haben, es geht darum, dass wir die Kosten möglichst niedrig halten. Mhm. Und halt da immer wieder rum experimentieren mussten und ich finde es halt schon wieder so lustig, dass das alles, so waren primär Schwaben beteiligt an dem Projekt.
Die Schwaben wieder.
Ja, weil sie können halt wirklich alles, außer Hochdeutsch. Und das ist nicht ohne Grund irgendwann der Slogan gewesen von Baden-Württemberg. Hey, das ist schon, also die sind auf Zack. Merkst du ja hier, Daimler und Co.
Grüße an unsere Schwaben da draußen unter der Hörerschaft.
Ja, sowieso, immer. Ja.
Die Hälfte davon sitzt wahrscheinlich in Berlin.
Mittlerweile, klar. Ja.
Ja, mehr Zuwanderer jeden. Als bei Scarface. Mhm.
Werden auch ähnlich behandelt.
Das stimmt, ja.
Ja, also ist wirklich eine coole Doku. Die kommt nicht ganz ohne die üblichen Tropes aus. Manchmal ist da auch so die Musik, die zum Teil drunter liegt, irgendwie hätte ich auch nicht immer in dem Ausmaß gebraucht und ist aber trotzdem, ist informativ primär, was jetzt so die filmische Komponente angeht, sehr basic, würde ich sagen. Da fällt dir jetzt nicht groß auf, aber die überzeugt halt durch die Handlung, durch das, was du hier erfährst.
Die scheint interessant und fesselnd zu sein.
Ja. Fesselnd hätte ich jetzt, glaube ich, nicht benutzt. Aber
nicht so.
Naja, doch. Es ist halt
wirkt schon sehr.
Ja, es ist eine spannende Geschichte, Alter, weil es halt eben, was vorher habe ich da noch nie was von gehört. Ich dachte so, Alter, okay, Deutschland hat halt einfach mal in den 70ern in Afrika Raketen gebaut. What the fuck?
Das ist mir auch unbekannt, dieses Kapitel gewesen. Wie lange geht das?
Eine Stunde 31. Mhm. Ja, und ist ein recht seltenes Ding, weil so deswegen kein Metascore, keine Rotten Tomatoes Bewertung, weder von Kritik noch Publikum. Also es gibt einen Eintrag dort, aber das reicht halt nicht, die Stimmen, die da zusammenkamen. Also ich habe einen IMDb-Score und einen Letterboxd-Score und selbst der ist mit 135 Logs auch eher wieder was von der seltenen Sorte. Aber IMDb ist er bei einer 7,7 und auf Letterboxd bei einer 3,7.
Da hat der Finn wieder einen ausgepackt, Junge, Junge.
Ja. Und dadurch, dass ich dann eben diese Good Movies, diesen Spartensender abonniert hatte, bin ich dann eben auch bei seiner Cinema Perverso Doku gelandet und habe mir die dann auch gleich noch angeguckt.
Der war da auch drauf, okay.
Und da, also musst du dir auf jeden Fall auch angucken, weil ich habe dich dann, glaube ich, auch gefragt, ne, ob du den schon mal abonniert hast, den Good Movies Channel, musst du mal machen oder zumindest eben diesen Testzeitraum und dann dir diese beiden Dokus angucken. Weil bei den Bahnhofskinos, da haben die schon auch einen sehr großen Fokus auf, wie es halt in Deutschland war. Mhm. Also, da geht es natürlich auch um deutsche Projekte, die dann damals entstanden sind, weil die haben dann, also viele deutsche Produktionsfirmen haben dann auch gezielt für Bahnhofskinos eben Filme produziert und diese ganze Schulmädchen-Report-Nummer, diese ganzen Report-Filme,
ja,
da geht es dann halt schon auch stark drum und so. Also decken ein bisschen was ab, auch so international, aber eben es gibt dann auch schon viel Fokus auf den deutschen Film, aber es ist trotzdem sehr interessant.
Hast du da Anregungen gefunden für den einen oder anderen Film oder ja, eher nicht?
Doch, schon. Auf jeden Fall.
Da war schon was dabei, was ja, du dir angucken würdest. Cool.
Ja, doch, werde ich. Hab mir ein paar Sachen notiert.
Habe ich bei Amazon aber öfter mal gehabt, dass ich diesen Spartensender mal abonniert habe in der Probezeit und dann gedacht habe, okay, hier sind definitiv noch 4, 5 Sachen, die ich mitnehmen will.
Ne. Ja, eben. Und wenn man das so ein bisschen plant, dann reicht ja auch wirklich dieser Gratiszeitraum.
Ja. Und danach sind es ja meistens irgendwie 3 Euro oder so, selbst wenn du dann noch einen Monat dranhängst oder so, 3,99. Ich glaube, das kriegt man auch noch gebacken, wenn da jetzt wirklich 5, 6 Filme dann bei sind, wo man sagt, die würde man sich gerne angucken.
Also. Ja. Ja, ich tendiere dann immer nur dazu, zu vergessen, dass ich die Dinger abonniert habe. Was und dann
ja, gut, da muss man dann dranbleiben.
Summiert sich das, ja.
Das stimmt. Ja, ich habe das für meine Mom gemacht, weil die Lawrence von Arabien halt nirgends zu streamen gefunden hat, also auf den gängigen Kanälen. Und den gab es auch auf so einen Amazon-Spartensender. Und die war der Meinung, die hat ihn noch nie gesehen und hat ihn auch noch nie gesehen. Und die dachte, das wäre irgendein Schwarz-Weiß-Schinken von damals. Und meinte so, nee, der ist alles andere als Schwarz-Weiß. Der ist richtig farbenprächtig und das ist normalerweise ein Film, den meine Mutter mag, hat so den Stil. Und da habe ich halt diesen Amazon, auch so einen 7-tägigen Probezeit oder so, habe ich dann freigeschaltet für sie, damit sie sich den halt angucken kann und dann wieder gekündigt. Ja, schon ganz gut. Da hat Amazon definitiv einiges zu bieten. Ja, ich rate 7,5.
8.
Noch eine 8? Okay.
8 Punkte sind es geworden.
Nicht schlecht.
Ja, ist wirklich cool.
Heute wieder halbe Punkte daneben, Tag.
Ja, aber jetzt gibt es ja noch einen gemeinsamen Film und da ist ja wie immer alles drin.
Das ist richtig. Der große Faktor X.
A Woman Under the Influence. Mhm. Eine Frau unter Einfluss. Wort genau übersetzt.
Ja.
Aber ich kann mit beiden Titeln nicht so richtig was anfangen. Aber das... Dazu kommen wir später.
Das stimmt.
Jetzt müssen wir erstmal raten.
Jetzt raten wir erstmal. Wer fängt an?
Ich fange an, wenn du möchtest.
Ja.
Ich sag, du bist bei 8. Mhm.
Die sichere Nummer.
Warum ist das sicher?
Naja, wenn es eine 7 oder eine 9 ist, bist du halt genau in der Mitte.
Okay.
Logisch, oder?
Ja, aber wenn du jetzt hier alles scheiße findest, dann bist du ja auch vielleicht bei 4 oder was weiß ich. Also sicher ist doch gar nichts hier.
Ja, es gibt ja schon einen Grund, warum du mich hier auf eine 8 getippt hast. Also
warum?
Das ist ja schon Schauspielkino der 70er Jahre. Also wäre schon eine große Überraschung, wenn ich hier bei einer 3 wäre insofern.
Ja, aber deswegen ist tatsächlich auch, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie du das gefunden hast, bin ich mehr über den Regisseur gegangen. Also die 8 Punkte kommen tatsächlich über den Regisseur.
Nicht, dass du das jetzt verwechselst, weil du bist ja kein großer Fan von Sohnemann, Nick Cassavetes, weil John Q und Notebook ist ja nicht so deins. Mhm. Deswegen, nicht, dass du den Daddy jetzt hier mit dem Sohn in eine Schublade packst.
Nein.
Ja? Okay. Okay, ich tippe bei dir auf eine 9.
Ich lach mal schon vorher, weil.
Mach mal, ich sag mal eine 9.
Okay.
Bin mal mutig.
Mutig?
Ja.
9. Dann musst du ja davon ausgehen, dass ich den beteiligten Leuten das hier geglaubt habe, was dargestellt wird. Weil ich glaube, bei dem Film steht und fällt sehr vieles damit.
Das hat die große Frage, aber grundsätzlich ist das Schauspielkino.
Meinst
und für Schauspielkino bist du ja grundsätzlich zu haben. Und wie ich finde, ich bin jetzt kein Experte und bin auch nicht in der Branche, aber ich finde das ausgezeichnet gespielt von den Beteiligten. Es ist halt ein Film, der wehtut und der Szenen auch sehr auswalzt, obwohl sie unangenehm sind. Und das will er, glaube ich, auch. Und wurde auch belohnt mit 2 Oscar-Nominierungen für die Hauptdarstellerin und für den Regisseur.
Ich finde meinen Tipp gerade gar nicht schlecht. Also klingt so, als wäre ich in einer guten Region unterwegs. Aber gucken wir mal.
Ja. Du hättest gehört, wenn ich den abstrafe. Also du bist in einer guten Region unterwegs. Von dir habe ich noch nichts gehört. Jetzt erzähl du mal ein bisschen.
Sollen wir erstmal erzählen, was hier geht, oder?
Das kannst du auch gerne machen.
Ach so, von 1974 ist der Film, wir haben bisher nur 70er gesagt.
Stimmt.
Auch wenn der 72 schon gedreht wurde, das hat ewig gedauert, bis sie den überhaupt ins Kino bekommen haben. weil es kein einfacher Stoff. Kann ich verstehen, dass da viele Kinos gesagt haben, wer soll sich das angucken?
Ja, teilweise ist Cassavetes da mit hausieren gegangen.
Ja, ja, Film richtig, mit den Rollen unterm Arm die Kinos abgeklappert.
Richtig hart.
Niemand hatte Bock drauf. Und ich meine, inhaltlich, wie gesagt, kann ich es verstehen, weil wir sehen hier über 2 Stunden 35 Minuten R-rated eine Beziehungskrise. Oder ja, so einen kurzen Einblick in die Dynamik von zwei oder mal mindestens einer psychisch kranken Person.
Ja. Mindestens einer ist auch schön.
Ja. Naja, da kommen wir gleich zu,
ja.
Inwiefern, also was so sein Part in der Rolle ist. Aber erstmal sind wir eben in Los Angeles, Anfang der 70er, und es geht um die Longettis. Die sind eine kleine Familie aus der Arbeiterklasse. Nick, gespielt von Peter Falk, der leitet so ein städtisches Bauunternehmen. Und seine Frau Mabel, die bleibt zu Hause und kümmert sich um die drei Kinder. Ja.
Das ist die Rolle von Gina Rowlands.
Genau, das ist Gina Rowlands.
Sie lebt übrigens noch, mit 93 habe ich gesehen.
Sie lebt noch, hat ihren Mann überlebt. Das ist nämlich der Regisseur und Autor.
Richtig.
Von diesem Werk. Und der hat das auch ursprünglich als Theaterstück geschrieben. Und ich finde, also zumindest in einer Szene ist mir das krass aufgefallen. Ja. Aber da hat sie ihm dann von abgeraten, weil sie meinte, also wer zur Hölle soll das jeden Tag auf die Bühne bringen? Das ist viel zu krass, viel zu zehrend und so, das kannst du nicht bringen als Theaterstück. Und da bin ich mal bei ihr. Ey.
Kann man verstehen, ja.
Ja, ja. Ja, jetzt ist nämlich das große Problem, dass Mabel psychisch krank ist. Und das in einer Zeit, in der es halt eigentlich nur heißt, entweder funktionierst du oder du bist halt insane, crazy, cuckoo. Es wird hier, gibt hier alle möglichen Bezeichnungen dafür, für ihren Zustand. Und es wird nie wirklich näher darauf eingegangen, was ihr Problem ist. Wir schauen einfach dabei zu, wie sie versucht klarzukommen, wie Nick mit ihr umgeht und wie sie ihrem Zwang, andere glücklich zu machen, nachgeht und dabei aber immer wieder scheitert, weil sie dabei halt auch weit übers Ziel hinausschießt. Und so, ja, also schwierig, das in Worte zu fassen, finde ich, was so genau ihr Problem ist, weil es eben auch nie, also da ist viel der Interpretation überlassen. Ja, und erst recht, weil er auch immer wieder Leute mit nach Hause bringt und sein ganzes Umfeld und seine Mitarbeiter und Kollegen eben auch schon wissen, die bezeichnen die Frau dann eben auch oft einfach nur als crazy. Und Nick tut aber nach seiner Auffassung alles, um sie zu schützen. Ja. Ich glaube, inhaltlich weiß ich nicht, ob man noch weiter erzählen muss. Also, oder würdest du bis an den Punkt erzählen, wo er eine Entscheidung trifft?
Wenn du dir so, also es wird auf jeden Fall in Inhaltsangaben oder so, wird das tatsächlich bis zu diesem Punkt noch erwähnt. Obwohl das,
ja, wir können die auch gerne spoilern,
ne? Nicht gerade früh im Film fällt.
Finde ich
auch spoilern, ja.
Ja. Weil also, vielleicht würde sich das sogar auch jetzt, was so die Interpretation des Ganzen angeht und so anbieten, oder?
Können wir gerne machen.
Okay.
Dann können wir frei von der Leber reden.
Ja, ist vielleicht ein bisschen entspannter. Ich weiß auch nicht, was wir noch im Vorfeld sagen können. Ah ja, es gab 2 Oscar-Nominierungen. Für Regie und Hauptrolle, weiblich. Und sonst würde ich sagen, spoilern wir jetzt.
Ich lasse vielleicht die Protestklanghölzer auch in der Nähe. Für alle Fälle.
Ja, ja. Sehr schön.
Spoiler-Triage
für Großartig.
Für eine Frau unter Einfluss. Wir setzen den Kapitel. Und alle, die den Film vielleicht noch sehen wollen und noch nicht gesehen haben, die den können wir hier gerne verabschieden, weil da kommt nichts mehr groß danach. Und alle anderen dürfen hier weiterhören.
Gut. Dann erzählen wir jetzt noch, dass es nach einer erneuten Eskalation eines Abends dazu kommt, dass Nick die Entscheidung trifft, Mabel einliefern zu lassen.
Ja.
Die wird abgeholt, ist, ich glaube, 6 Monate weg.
Ja, halbes Jahr.
Und kommt dann wieder. Und dann hat natürlich jeder die Hoffnung, dass sie jetzt geheilt ist.
Also besonders bei dieser Wiederkehrszene, spätestens da erfährt man letztendlich, wie Jetzt fehlt mir das Wort. Also wie falsch er teilweise mit diesen Situationen umgeht, indem er zum Beispiel für diesen Riesentrubel sucht, weil er der Meinung ist, ja, wir wollen hier eine richtige Willkommensparty und lädt halt Hinz und Kunz ein aus der Nachbarschaft und Leute, die er nur so flüchtig kennt, hat dann irgendwie 60 Leute in seinem Haus, was natürlich viel zu viel ist für jemanden, der irgendwie 6 Monate in einer psychiatrischen Anstalt irgendwie unterwegs war. Und das sind so Momente, wo du siehst, dass er schon teilweise, er ist halt ein einfacher Mann, so, er ist halt ein Arbeiter, weißt du, und ist halt oft überfordert in diesen Situationen und seine Mutter oder die Schwiegermutter sagt dann zu ihm so, das kannst du nicht bringen, so, also das sind viel zu viele Leute und was, die ist total erschlagen, wenn die hier nach Hause kommt und so, und so weit denkt er nicht, sondern er denkt einfach nur, ja, viel Freude, viel Party und alle sollen da sein und alle sollen sie willkommen heißen und dann freut sie sich und so. Und ist schon ganz interessant, wie er da teilweise an die Sachen reingeht. Und du als Zuschauer denkst ja, ob das eine gute Idee ist.
Ja, seine Begründung ist halt immer, wir lieben sie alle.
Ja.
Was glaubst du, was ihr Problem ist?
Also definitiv Depression. Das fällt damit rein. Aber ich bin da nicht zu sehr in der Materie drin, um jetzt hier genaue Krankheitsbilder aufzustellen. Oder was meinst du jetzt? Also ist, glaube ich, eine Mischung aus mehreren psychischen Geschichten, die ich jetzt...
Naja, ich meinte ja eingangs, man kann nur interpretieren, anhand ihres Verhaltens, weil es nie wirklich gesagt wird.
Naja, so leicht schizophrene Tendenzen.
Kann alles Mögliche sein, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass sie depressiv ist. Ich glaube auch nicht, dass sie schizophren ist, aber...
Das sind eben die Sachen, die ich nicht weiß, weil sie sieht ja an einer Stelle, erkennt sie ja ihre eigene Mutter nicht. Und sagt so, ja, die Frau, die da vorne steht und so, die guckt mich halt komisch an, so, wo ich dann denke, okay... Das hat jetzt mit Depressionen zum Beispiel nichts zu tun, sondern das muss jetzt wieder was anderes sein.
Mhm.
Oder wo sie dann so wirr auf dieser Straße da rumläuft, wo du dir wirklich dann als Zuschauer denkst, so, uff, machst dir schon ein bisschen Sorgen.
Ja. Ja, deswegen, also aufgrund dieser Situation, wo die so neben sich steht, nennen wir es mal platt, allein deswegen muss das ja eine dissoziative Persönlichkeitsstörung sein, irgendwas in die Richtung. Also kann auch eine harte Psychose sein, aber das dafür ist, sie hat sie dann eben auch zu oft klare, verhältnismäßig klare Momente.
Ja.
Und deswegen gehe ich davon aus, ja, das ist eine Persönlichkeitsstörung, wo die halt immer wieder dissoziiert.
Also Richtung Borderline?
Nee.
Weil sie ist ja auch dann teilweise super gut gelaunt und tanzend durch die Wohnung und dann im nächsten Moment.
Du meinst bipolar?
Bipolar, genau. Mhm. Im Moment kaut sie halt in der Ecke.
Naja, weil Borderline ist nochmal.
Ach so, bipolar meine ich ja.
Ja. Ja, eben. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Also die kann eine Persönlichkeitsstörung, also Bipolarität ist auch eine Form von Persönlichkeitsstörung. Deswegen nicht wichtig ist eben nur, dass sie halt dieses Dissoziieren, weißt du, dass dieses Trennen von Gefühlen und anderer Wahrnehmung, das sind eben diese Momente, wo die halt auf der Straße steht und Leute anschreit und so. Oder eben ihre Mutter nicht wiedererkennt. Naja, aber ich glaube, ihr größtes Problem ist tatsächlich er.
Weil?
Weil er, und das natürlich unbewusst, aber er befeuert das Problem halt. Durch diese Situation, wo er sie immer wieder in eine Situation bringt, wo sie sich unter Druck gesetzt fühlt, andere glücklich zu machen oder zufriedenzustellen.
Ja, fängt mit dem Essen schon an.
Ja, es eben gibt immer wieder Situationen und dann hat er ja seine Emotionen auch überhaupt nicht im Griff. Das ist natürlich jetzt von außen gelesen normaler, was ich immer schwierig finde, den Begriff, aber ne, ist also eher,
ich weiß genau, was du meinst,
ist
ja.
Halt einfach
er wäre jetzt
bisschen cholerisch oder so.
In der Therapie wäre jetzt auch nicht unbedingt total verkehrt gewesen.
Nee, eben, das ist nämlich halt das Ding, dass er das leider, weil er selber auch nicht auf dem Schirm hat, wie er mit den Situationen umgeht, nur halt mit diesem moralischen Kompass unterwegs ist und hofft, das Richtige zu tun, aber dadurch, dass er sich halt nie wirklich ernsthaft mit ihrem Problem befasst hat, befeuert er das halt nur und
hat halt ein Aggressionsproblem auch in manchen Momenten.
Ja, ja.
Definitiv.
Was dann aber eben, also es ist eine übelst codependente Sache, die hier leben und das macht das ja so schwierig. Weil das ist, finde ich, geil gezeichnet, Alter, wie die in den, wenn die so intime Momente haben, da gibt's nur 2, 3 von im ganzen Film. Aber die schlagen dann halt echt ein, finde ich, weil dann merkst du so, ja klar, also klar lieben die sich, das steht außer Frage.
Ja.
Und wenn die dann eben auch mal nur zu zweit sind und sie sich sicher fühlt mit ihm und was sie ihm geben möchte, dann ist quasi die Welt in Ordnung.
Das ist richtig.
Und in den Konfliktsituationen wird's halt immer problematischer, weil er aber halt auch, ihm fehlen die Mittel, damit richtig umzugehen.
Hm.
Und das finde ich halt, deswegen wollte ich auch spoilern, weil das finde ich sensationell auf den Punkt gebracht in der allerletzten Szene.
Ja.
Weil sie dreht wieder mal durch und nimmt dann eine Rasierklinge und fängt an, sich die Hand aufzuschneiden.
Hm.
Und hat halt echt eine klaffende Wunde. Und das ist metaphorisch so geil gelöst, weil er schnappt sie sich dann recht grob, ne, wäscht die Wunde aus und klebt ein Pflaster drüber. Während sie ihn noch fragt, liebst du mich? Er kriegt's nicht über die Lippen, guckt sie an, lächelt sie an und klebt ein Pflaster auf diese klaffende Wunde.
Ja, ja.
Und das ist halt, das symbolisiert so perfekt die Werkzeuge, die er halt hat in so einer Situation.
Mhm.
Weißt du, weil sie rennt mit einem echten Problem durch die Gegend und er klebt ein Pflaster drüber und sagt, wird schon wieder.
Ja, stimmt schon. Und danach gehen die so everyday, all day ja, mäßig halt durch die Wohnung,
du weißt,
räumen
genau,
halt alles wieder hin.
Genau, und dann ist der Alltag und du weißt, mhm, es wird genau so weitergehen die ganze Zeit.
Das fand ich auch super.
Weil er halt nicht die Mittel hat und der einfach, der tut, was er kann, aber er kann halt leider nicht genug.
Ja, vor allen Dingen, weil es auch so ein Ausschnitt ist, weil der Film dann, also viele werden sich da wahrscheinlich fragen, so wie, das ist jetzt das Ende, aber das ist halt eben dieses Kapitel und du kannst ja denken, wie es weitergeht, so weißt du, okay, das wird sich nicht ändern, so, sondern es wird genauso weitergehen, wie wir jetzt gesehen haben. Es wird immer diese Ausbrüche geben.
Ja.
Und deswegen ist das toll, weil Cassavetes hier halt so einen Ausschnitt gezeigt hat von diesem Eheleben,
mhm,
und dann einfach wieder rausgeht.
Ja, genau. Und deswegen wird auch nicht groß drauf eingegangen, was ihr Weg dahin war. Wobei jetzt könnte man natürlich schon, gemessen an den Eskalationen, die hier stattfinden, könnte man sich halt schon fragen, was war die Jahre davor? Also wieso ist das bis dahin nicht auf dem Ausmaß eskaliert? Oder vielleicht ist es, aber dann wird es nicht thematisiert und so. Weil sie hat das Problem ja nicht seit gestern. Das wird ja auch über seine Kollegen und ihn erzählt, ne? Und deswegen an einer Stelle habe ich mich halt schon gefragt, naja, okay, warum jetzt gerade hier und so? Aber das ist jetzt halt eben der Film. Und hätte eben als Theaterstück wahrscheinlich auch funktioniert, aber wäre halt wirklich eine Zumutung für jeden, der das spielen muss. Weil sie muss hier schon Vollgas geben. Aber du hast recht. Das ist leider wirklich geil gespielt, Alter. Und ey.
Leider.
Nee, weil das ist wirklich eine harte Nummer, finde ich.
Ja.
Also, boah, ich habe da auch so viele Leute wieder gesehen in ihr, Alter. Das ist schon krass. Weil es rennen halt wirklich mehr Leute mit psychischen Problemen durch die Gegend, als sie sich selber eingestehen wollen.
Mhm.
Und ich habe hier halt wirklich Leute wiedererkannt in ihrer Performance und das ist so krass.
Mhm. Aber es hat, also, das lässt mich halt auch darüber nachdenken, dass sich in dieser Hinsicht schon einiges positiv tatsächlich geändert hat, weißt du, weil früher, wenn einer so abgegangen ist im Familienkreis, dass das so wie der Film gezeigt hat, die waren halt bekloppt so, das waren halt die Kloppis in der Familie, das ist halt der Verrückte.
Ja.
Und jetzt mittlerweile, wenn du auf der Straße irgendeinen rumschreien siehst, dann machst du dir schon Gedanken, okay, was da passiert, hat diejenige Hilfe, weißt du, kriegt die Therapie, die sie braucht und so weiter und so fort. Also
na, das ist hier
das
wieder,
Bewusstsein ist schon ein bisschen anders geworden jetzt.
Ja, natürlich, aber ich meine, das ist hier die Zeit. Wir sind hier beim Kuckucksnest, weißt du? Das hier gibt's Elektroschocktherapie.
Richtig.
Und dann die Lösung ist, die Leute irgendwie ruhig zu stellen. Da wird nicht groß geguckt, wo kommt denn das Problem her?
Korrekt.
Und ja, zum Glück sind wir da weit gekommen. Seither. Ich find's halt nur so krass, ne, weil ich habe mir schon ein paar Kritiken durchgelesen und gerade auch auf Letterboxd und so, die Leute sind voll empathisch mit ihm und es gibt schon auch ein paar, die dann eben aufschreien und sagen so, hey, Moment mal, er bedient hier voll das Problem und er ist nicht der Protagonist in dem Szenario, also weißt du, wenn es überhaupt einen gibt. Also,
ja.
Deswegen finde ich das schon sehr spannend, weil das auch, wenn die Handlung und auch dadurch, dass der Film A Woman Under the Influence heißt, was auch immer das bedeuten mag, aber durch Woman ist halt schon vorgegeben, dass es hier um sie geht. Und klar kann man übersehen, was er dazu beiträgt, aber ich finde, das spielt halt eine sehr große Rolle bei dem ganzen Ding.
Was glaubst du, woraus sich der Titel bezieht mit dem Einfluss?
Na, auf ihre psychischen Probleme.
Also sie ist unter Einfluss ihrer Probleme.
ja, deswegen, ich kann ja nicht so richtig viel mit dem Titel anfangen, weil was soll mir das heißen, dass sie besessen ist, oder?
Naja, vielleicht, du hast es ja gerade richtig gedeutet, also Under the Influence von ihm eventuell.
Ach.
Wäre eine Deutung.
Okay, cool. Habe ich gar nicht so gesehen bisher. Mhm. Ja.
Das, da würde den Titel zum Beispiel Sinn machen.
Mhm. Stimmt. Ja, dann verstehe ich das jetzt so. Sehr gut.
Okay, dann verstehe ich das jetzt so.
Ja, du, habe ich bisher nicht in Betracht gezogen, aber ja, total. Glaubst du, es war so beabsichtigt?
Vielleicht verrät er dein Fazit, worüber du gerade nachgedacht hast, was letztendlich das Kernproblem ist.
Ja, aber dann haben den Film halt wirklich viele missverstanden, obwohl sie ihn total geil finden.
Ja, offensichtlich. Siehst du ja schon an den Letterbox-Meinung, wenn die ihn als Protagonisten ansehen, obwohl er seine Frau schlägt, obwohl er der Kern des Problems ist. Ich sehe das ähnlich wie du. Also, der macht da einiges falsch. Aber können halt auch nicht ohne einander.
Ja, und jetzt, wie fandst du das filmisch?
Es ist schon ein bisschen dröges Kino. Also, natürlich sehr langgezogen, aber ellenlange Szenen, die aber natürlich auch ihre Wirkung dann entfalten, dadurch, dass sie so lang sind und du dich dann fragst, Alter, das wird richtig unangenehm und ich möchte bitte, dass der Film jetzt weitergeht, aber trotzdem bleiben wir an diesem Esstisch und sehen, wie das immer mehr eskaliert und wie unangenehm berührt immer alle im Laufe dieser Sequenz sind, weißt du, und am Anfang noch alles lustig ist und auch so, wie er sie dann beobachtet, wie sie auf dem Schoß vor dem Vater sitzt und dann, weißt du, am Anfang ist noch cool und dann, je länger diese Szene dann geht, denkst du so, jetzt wird's, weiß nicht. Also,
ist unangenehm, ja.
Es wird immer unangenehmer und da hält Cassavetes halt drauf und das macht er gut. Also ich würde bei anderen Filmen würde ich wahrscheinlich sagen, 153 Minuten, super lang. Die Frage ist, ob und man den...
35, ne? Nee, du hast 53 gesagt, dann sind es 155, so.
Okay, 155 Minuten. Ja, auf jeden Fall 2,5 Stunden. Ja, um die 2,5 Stunden.
Der ist schon lang.
Der ist lang, aber das ist keiner Film, wo ich jetzt sagen würde, groß kürzen würde ich den nicht, weil der entfacht schon seine Wirkung über diese Laufzeit. Also du gehst halt mit denen mit, diese Tortur, und beobachtest halt, ja, wir haben halt so einen Einblick in das Eheleben von diesen beiden und da braucht man ein bisschen.
Mhm. Ich glaube, so rein strukturell ist es immer noch ein bisschen mehr ein Theaterstück als ein Film. Ich weiß nicht, ob man da eventuell ein bisschen was hätte anders gewichten können, was so die Akte angeht. Weißt du, weil jetzt, wie du schon sagst, das, was in vielen Inhaltsbeschreibungen verraten wird, dass er sie einliefern lässt, das ist irgendwann Mitte, Ende, zweiter Akt. Also das ist relativ spät im Film. Und mir ging es sehr ähnlich. Ich hab da Szenen beobachtet, wo ich dachte, okay, jetzt haben wir hier, seit 15 Minuten ist hier Smalltalk. Und ja, du hast immer wieder den Shot auf ihn und auf sie und man merkt schon, da verändert sich was in der Situation und dann spitzt sich das zu, aber mitunter lassen sie sich halt wahnsinnig viel Zeit dabei.
Ja.
Und eben auch viel Nichtsagendes dabei, so die Gespräche unter den Kollegen und so die ganze Spaghetti-Nummer und so. Bis das dann mal an den Punkt kommt, wo es unangenehm wird, so, da ist schon echt viel Zeit vergangen. Aber ich finde es schon auch spannend im Hinblick auf, wie er das bildsprachlich aufgelöst hat. Weil ich finde, vor allem für die Zeit ungewöhnlich, die Kamera ist sehr oft wahnsinnig nah an den beteiligten Leuten. Und dann auch voll oft so nah, dass es mir zumindest so ging, dass ich mir voll oft gewünscht habe, so noch so paar Zentimeter raus, damit ich das, was sich da am Bildrand abspielt, was ich gerade nicht mehr sehe, dass ich das noch sehen könnte. Mhm. Und ich glaube, das ist Absicht.
Das wollte er wahrscheinlich, ja.
Weil du ja auch oft so nahe Einstellungen hast, dass du ein bisschen die Orientierung verlierst. Da ist tatsächlich, muss ich sagen, handwerklich auch nicht hundertprozentig perfekt, weil da sind Achsensprünge dabei, die mich manchmal dann so kurz irritiert haben. Aber durch diese Nähe wird voll oft auch der Abstand zwischen Nick und Mabel mit in den Kontext gezogen. Also der spielt eine Rolle in dem Moment. Weil eben je näher sie sich sind, desto besser ist die Situation in der Regel auch. Und deswegen ja gerade beim Essen sind die an gegenüberliegendem Kopfende Und die Entfernung ist riesig. Und trotzdem hast du dann manchmal diese nahen Einstellungen. Und gerade wenn sie auch aufsteht, sind die Einstellungen auf ihn halt spannend, weil sich da ja die Distanz zwischen den beiden ändert. Und deswegen, ich finde schon bildsprachlich ein paar echt clevere Sachen, Aber das trägt schon auch dazu bei, dass es eben mitunter anstrengend wird, weil du sehr oft sehr nah dran bist und das geht eben echt an die Nieren, finde ich. Also das ist schon, ist halt harter Stoff.
Ich fände es aber auch super interessant gemacht, jetzt wo du sagst, dass man in den Close-Ups auf ihn und dann in die Close-Ups auf sie, dass du die Perspektive noch teilweise wechselst. Weil du bist ja normalerweise so in einem Film, hast du eine Identifikationsfigur, du hast eine Hauptfigur und dann begleitest du die durch den Film, weißt du, und die siehst so ein bisschen den Film aus deren Augen. Und hier war es so, dass ich teilweise bei Peter Falk war, wie er gerade seine Ehefrau beobachtet, wie sie gerade wieder einen Ausraster kriegt im Laufe dieser Essensszene. Und dann war ich auch bei ihr, wie sie gerade ihren Ehemann anguckt, der auch so kurz vorm Ausbruch steht und weiß wieder, okay, sie kriegt jetzt wieder Ärger oder sie macht irgendwas falsch und fühlt sich dann unter Druck gesetzt. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen die Perspektiven zwischen diesen beiden gewechselt. Das ist schon recht smart, dass das ein Film schafft. Und das hat mit der Bildsprache unter anderem auch zu tun. Oder so, wie es inszeniert. Das finde ich schon ganz cool.
Aber eben, zwischendurch, finde ich, hat man gefühlt Leerlauf. Also ich glaube, der hätte kürzer sein können. Ich weiß nicht, ob er dann die gleiche Wirkung entfaltet hätte. Das, ja, sei jetzt mal so dahingestellt.
Ja, ich stelle mir gerade die Frage mit dem Theaterstück. Ich meine, einerseits hast du natürlich diese Szenerie, weißt du, es spielt viel in diesem Haus und mit dieser Dynamik. Aber filmisch kannst du natürlich auch seinen Arbeitsplatz zeigen und weißt du, auch mal rausgehen aus der aus dem Haus und so. Das,
na, könntest du auf der Bühne auch machen. Muss ja nicht immer im gleichen Set bleiben.
Ja, aber ich weiß nicht, ich stelle mir das auf der Bühne ein bisschen schwieriger vor, dann eine Baustelle dann aufzubauen und dann so ein komplettes neues Set. Weiß nicht. Also ich finde das als Film schon okay, ja, das finde ich legitim. Das.
Also ich finde schon, das ist was, was sich als Stück auf jeden Fall anbieten würde, aber eben, es ist nicht zumutbar.
War so ein bisschen wie Nightmother, oder? So vom Prinzip.
Total, her. Ja, habe ich auch oft dran gedacht. Ja. Weil es ist, ein Großteil findet in dem Haus statt und da ja auch primär in einem Raum und so. Also
auch Dynamik so zwischen zwei Personen.
Ja.
Ja, krass gespielt von den beiden, wie ich finde.
Ja, das ist für mich wahrscheinlich, also neben Homeland, die beste Darstellung von einem psychischen Problem, die ich so im Film und Serien bisher gesehen habe.
Da habe ich natürlich nachgeguckt, gegen wen sie denn den Oscar verloren hat. Und das war Alan Burstyn in Alice Doesn't Live Here Anymore, der Scorsese-Film, den ich hier auch schon rezensiert habe. Der war auch super gespielt, aber als ich den rezensiert habe, habe ich die Leistung von Gina Rowlands bei A Woman Under the Influence noch nicht gesehen. Und das ist schon krass. Das ist
nochmal eine andere Liga. Ne?
Ja, das ist noch eine andere Liga. Das ist schon wirklich eine herausfordernde Rolle. Hätte ihr den gegönnt.
Ja, und hat Cassavetes ja mehr oder weniger in ihrem Auftrag geschrieben. Ne? Sie meinte ja, schreib was für mich. Und die haben ja schon einige Sachen zusammen gedreht auch.
Ja, ich glaube, die haben 7, 8 Filme zusammen gemacht.
Ich glaube, mehr sogar noch.
Noch mehr?
Ich meinte ja, irgendwo mehr gelesen. Aber ja, wie auch immer, einiges. Und also, mir auch kurz gedacht, ey, was sagt das über deren Beziehung aus, wenn er sowas für sie schreibt?
Ja, zumindest, dass er ihr zutraut, dass sie eine krasse Schauspielerin ist.
Ja, gut. Im besten Fall liest man es so, ja. Nee, bin ich bei dir. Das ist toll gespielt. Von allen Beteiligten. Das ist ein krasser Film.
Ja. Demnach auch auf der Top 250 Letterboxd Narrative List. Ist auf der Schneiderliste drauf. Hat Roger Ebert auf seiner Best-of-Liste, Criterion Collection ist da drin und so, also volles Programm. Volle Lotte. Ja, war cool, den mal gesehen zu haben. Und haben wir noch gar nicht gesagt, ist von unserem Azubi Dennis.
Ach ja,
das stimmt. War sein Auftragsfilm. Also
liebe Grüße dahin.
Lieben Gruß an dich. Das war schon mal eine andere Baustelle als Street Fighter und Fantastic Four.
Ja, bisschen anderes Ding. Und nachdem das so ein Problem war, den überhaupt veröffentlicht zu bekommen, hat er sich dann aber finanziell doch noch gelohnt.
Ja.
Er hat 12 Millionen eingespielt.
Richtig. Also man kann sagen, dass Scorsese teilweise dafür gesorgt hat, weil er, der hat ja schon recht Namen gemacht mit Mean Street. Und dann hat er halt beim New York Film Festival hat er zum Beispiel gesagt, dass er seinen Film dann irgendwie zurückzieht, wenn er den nicht irgendwie ins Programm nimmt.
Ja. Weil der hat sehr cool gesichert, von ihm.
Meint das, man müsste mit mir nicht rechnen. Und dann haben die gesagt, okay, machen wir. Und das war so ein bisschen der Startschuss. Also der hat da definitiv mitgeholfen. Der hat eine Menge gehalten von Cassavetes.
Ja, und das ist schon krass, weil das war ja auch nicht einfach, den zu finanzieren. Da hat Cassavetes eigenes Geld beigesteuert und Peter Falk auch noch und so. Also, ja.
Das stimmt. Ja. Eine Frau und ein Plus. Wollen wir zu dem Punkt kommen?
Ja, machen wir.
IMDb 8,1 hat einen Metascore von 88, Rotten Tomatoes 8,2 von den Critics, 4,4 vom Publikum, also hier sind sich Kritiker und Publikum einig, und Letterboxd 4,4. Hört, hört.
Witzig, bei mir waren es noch 4,3.
Bei dir waren es 4,3?
Ja.
Okay. Ist gestiegen, seitdem wir hier angekündigt haben, dass wir den rezensieren und die Leute den dann nach natürlich nach 9 Millionen mehr haben den gesichtet und dann ändern sich die Punkte.
Meinst du, dann müssen die ihn auch alle gut gefunden haben, ne? So richtig gut.
Müssen den alle gut gefunden haben, ja.
Ja.
Also, du hast schon mal getroffen mit deiner 8.
Alter, das finde ich grandios. Weil
ach so?
Weil ich wollte dir auch gerade gratulieren, dass du jetzt das erste Mal bei so einem gemeinsamen Film irgendwie, dass wir eine Punktlandung haben und jetzt gleich beide.
Das erste Mal?
Alter, okay, das ist doch so oder nicht? Jetzt gibt's erstmal High Five darauf, so.
Okay, wie lustig.
Großartig.
Okay, also du.
Als du die 9 genannt hast, dachte ich so, okay, krass, Alter, jetzt hat er das erste Mal hier eine Punktlandung.
Wirklich? War noch nie der Fall?
Also bilde ich mir ein, oder? Bei dem gemeinsamen?
Nicht. Möglich. Also auf jeden Fall ist es eine Premiere, dass wir beide eine Punktlandung haben bei dem gemeinsamen Film und Feuerraten. Ja. Dann hat das schon mal nichts an den Punkten geändert.
Nee, das ist jetzt natürlich für dich schade.
Ja, weil ich zurücklag.
Ja, weil jetzt steht's 1 zu 0,5. Trotzdem, also gut gelaufen für uns beide heute.
Ja, wollte gerade sagen. Ich meine, dafür, dass wir immer einen gemeinsamen Film haben, ist das selten, dass das so eine niedrige Punktzahl ist. Okay, 0,5 für Lee, einer für mich.
Großartig.
So viel dazu. Dynamite, Dynamite. Ja, haben wir heute eine Menge Supporter wieder glücklich gemacht.
Mhm.
Haben auch, glaube ich, gar nicht gesagt,
Was denn?
Dass dein Losfilm aus dem Jahr 2021 schon im Lostopf schlummert. Das haben wir auch immer mal wieder vergessen zu erwähnen.
Ja.
Aus Februar 21, also der war da eine ganze Weile unterwegs.
Mhm.
Und die Frau mit der 45er Magnum. Den hat Leutnant Ferrante im März 22 reingeschmissen.
Okay.
Auch schon ein Weilchen. Also wie ihr seht, manchmal braucht man ein bisschen Geduld. Manchmal fischen wir die Lose auch im gleichen Monat raus.
Mhm.
Auch schon vorgekommen. Also mal so, finde ich immer ganz interessant.
Ja.
Wie lange das gedauert hat, wenn wir die Filme rezensieren, bis zum Wurf in den Lostopf.
Ja, jetzt würde mich natürlich schon wieder interessieren, wer da so die beste Quote hat. Also von gezogen werden. Weißt du?
Ja, gute Frage. Jetzt haben wir ja, aber gut, man muss ja dann auch noch ins Verhältnis setzen. Es gibt ja Leute, die uns seit 3 Monaten supporten.
Ja, nee, eben, deswegen meine ich, aber deswegen ja die Quote. Also so reingeschmissene Filme und Filme bisher gezogen, wer da so am besten abschneidet.
Aber eigentlich ist es ein faires System, weil je länger man uns supportet und je mehr man monatlich dann praktisch in die Sparbüchse reingeworfen hat, desto mehr Filme sind von demjenigen natürlich im Umlauf.
Theoretisch
steigen die Chancen dann noch gezogen zu werden. Also.
Ja, klar, ist so.
Ja. Aber wir werden natürlich immer wieder auch so eine Special-Aktion machen, wie wir hier schon mal hatten, dass wir zum Beispiel nur aus den aktuellen Losen irgendwas ziehen und so, das wird es natürlich auch noch geben.
Ja.
Und gerade bei einer 10er-Ziehung, wenn Lied wieder 10 zieht oder ich wieder 10 ziehe, dann haben wir auch wieder eine ganze Handvoll Lose da rausgefischt, also da wird dann der eine oder andere da wieder glücklich gemacht.
Mhm.
Freuen wir uns drauf. Ja, dann kannst du mal auf jeden Fall Corpus Christi gucken, den werde ich mir demnächst mal zu Gemüte führen.
Cool, wird gemacht.
Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir noch eine Episode offen in diesem Monat. Wir haben alle Auftragsfilme abgehakt, also nutzen wir die Gunst der Stunde und machen die 3-Farben-Trilogie für unseren Kumpel Lukas jetzt mal komplett für den Denkbonus. Und wenn wir 3 Farben rot besprechen in der nächsten Episode für alle Arthouse-Fans, wenn ihr da mitgucken wollt.
Fraternité. Oder? War doch.
Ja.
Ja, ich glaube, hatten wir Liberté, Egalité und jetzt kommt Fraternité.
Und damit sind wir fertig. Und damit sind wir, glaube ich, auch fertig mit Kieślowski, weil viel mehr kommt da nicht, glaube ich. Ich weiß nicht.
Und bisher muss da auch nicht viel mehr kommen, ne? Weil so richtige Highlights waren für mich zumindest bisher nicht dabei von seinem Schaffen.
Ja, richtige Highlights, ja gut. Bei dem letzten 3 Farben Weiß, da war ich ja wesentlich angetaner als du.
Mhm.
Schauen wir mal, wie der jetzt abschneidet. Da spielt ja die Hauptdarstellerin, die ich ja sehr bezaubernd finde, die Schweizerin aus Die 2 Leben der Veronique, die Hauptrolle.
Mhm, stimmt, ja.
Das freut mich natürlich, sie mal wieder zu sehen in dem Film, aber
ja, ich bin dann sehr gespannt.
Gucken wir mal.
Mhm.
Da siehst du mal, wie, naja gut, okay, ich will mal die Vorausstellung. Was Lukas angeht, das machen wir dann, wenn wir den Film besprechen.
Ach so.
Mhm. Ja, so viel dazu. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss erzählen wir noch, was wir in der letzten Supporter-Episode hatten, die jetzt vorgestern rausgekommen ist. Und wir haben als gemeinsamen Film haben wir geredet über Army of Darkness.
Ach so, ja.
Über den dritten Teil von Evil Dead. Ich habe über Brighton Rock geredet. Und zwar das Original von 1948 war das, glaube ich. Und du hattest, jetzt musst du mir helfen mit dem Titel, diesen Wein.
Ich glaube 47 war das.
Ja? Ich glaube 48. Okay. Gucken wir mal nach, ja, guck wer mal besser nach, zugehört bitte. Hat. Und das habe ich ja noch frisch. Oh, 47. Guck mal, der Lee hier.
Ja, du, manchmal bleibt was hängen, was soll ich dir sagen?
47 war's. So, und du hattest diese Wein-Serie.
Ja, Drops of God.
Drops of God hieß die. Okay. Das sind die drei Projekte, die ihr in der Support-Episode hören könnt, wenn ihr euch heute noch anmeldet.
Nur heute.
Nur heute bei den Banausen.
Mit dem Promo-Code.
Genau.
Fickt euch alle.
Wenn ihr euch heute noch anmeldet, dann kriegt ihr noch einen Schlüsselanhänger von uns dazu.
Ja, genau. Und einen Aufkleber.
Perfekt. Und mit dem Aufkleber kann man wirklich dienen.
Free Hat.
Alright. Ja. Nicht lange quatschen. Reicht für heute. Bis zum nächsten Mal. Peace out.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.